Willkommen zu dieser 231. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries. Ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf wie immer heute Abend moderieren. Ganz besonders begrüße ich unsere Diskussionsgäste, die ihr heute schon, die ihr hier schon seht und die ich gleich noch genauer vorstelle. Und das Thema heute Abend ist eine Frage, die wir bei Europe Calling letztlich schon ganz oft diskutiert haben. Wie kommen wir zum Klimaziel und in dem Fall jetzt zum Klimaziel, EU-Klimaziel 2040? Doch heute machen wir es ein bisschen anders als sonst. Wir schauen, machen einen Deep Dive, schauen ganz genau hin auf eine bestimmte Frage, und zwar ob und wie bei der Zielerreichung die eingesparten Emissionen im Nicht-EU-Ausland, also außerhalb der EU, zum EU-Klimaziel zählen dürfen. Das klingt vielleicht ein bisschen technisch, ist aber durchaus eine sehr wichtige Frage und die auch heiß diskutiert wird im Europaparlament, aber auch auf bundespolitischer Ebene. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir so tolle Gäste hier gewinnen konnten. Wir beginnen mit Professor Ottmar Edenhofer mit einer Einführung, mit einer Präsentation und dann hören wir drei oder vier Reaktionen, einmal von Carla Rensmar, Linda Kalcher, Peter Liese und Sven Giegold. Wir haben leider heute Abend Carla nicht live dabei. Sie hängt im Zug fest, kommt nicht mehr richtig an einen stabilen Internetort, hat uns aber wohlweislich, und es gibt ja Leute, die sind sehr erfahren, mit Zugfahren ein Notfallvideo aufgenommen, falls dieser Fall eintreten sollte. Das zeigen wir dann einfach und müssen dann ohne sie diskutieren. Aber ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin und dann ist Carla beim nächsten Mal wieder dabei. So, will jetzt aber trotzdem einmal, bevor wir loslegen, unsere Gäste der Reihe nach dann einmal vorstellen. Professor Ottmar Edenhofer ist Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Vorsitzender des Europäischen Wissenschaftlichen Beirats für Klimawandel. Und er ist einer der meistzitiertesten Klimaforscher weltweit, wahrscheinlich sogar einer der meistzitiertesten Forscher weltweit. Und er war auch schon mal bei Europe Calling, ist schon sehr lange her. Und freue mich sehr, dass Sie heute Abend mal wieder dabei sind. Carla Rensmar kommt dann als zweites per Video. Sie ist Klimaaktivistin bei Fridays for Future. Man kennt sie auch aus TV und Fernsehen und wie man das so sagt und online sowieso. Dann kommt Linda Kalcher und die nächsten drei, ja, nenne ich jetzt mal einfach mal so das Team Envy. Die haben nämlich alle eine Beziehung zum Umwelt- und Klimaausschuss im Europäischen Parlament. Linda Kalcher ist heute CEO des Think Tanks Strategic Perspectives und Mitglied des Beirats der Deutschen Stiftung Klima und des italienischen Klima-Think Tanks ECCO, mit denen wir auch schon mal was gemacht haben. Linda war aber vorher wissenschaftliche Mitarbeiterin des SPD-Europaabgeordneten Joe Leinen, als der eben Ausschuss des Vorsitzenden des Ausschusses für Umwelt, Klima und Lebensmittelsicherheit, Envi, heißt der im Europaparlament-Slang, war. Und der nächste ist dann Dr. Peter Liese, der ist Europaabgeordneter der CDU und Koordinator, kann uns selber noch vielleicht genauer erklären, was genau das bedeutet. Der EVP, also der Europäischen Volkspartei Fraktions im selbigen Ausschuss, im Envi-Ausschuss für Umwelt, Klima und Lebensmittelsicherheit, schon seit 1994 im Europaparlament. Also er kennt das Parlament sehr, sehr gut und in- und auswendig. Er ist ausgebildeter Arzt und war 2024 NRW-Spitzenkandidat bei der Europawahl für die CDU. Und dann Sven Giegold kennen viele bei Europe Calling auch. Er hat ganz früher mal, als er selber noch Europaabgeordneter war, Europe Calling mit erfunden. Und war bis 2021 auch stellvertretendes Mitglied im selben Envi-Ausschuss. Ist heute stellvertretender Bundesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen, war bis 2024 Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz bei Robert Habeck und da eben auch für den europäischen Green Deal zuständig. So, das sind unsere KommentatorInnen, die wir heute Abend begrüßen dürfen. Und wie immer bei Europe Calling könnt ihr diesen spannenden Menschen natürlich auch eure Fragen stellen und auch die Fragen der anderen bewerten. Das Letztere ist nämlich ganz wichtig. Wir haben nämlich 1200 Anmeldungen. Das heißt, es werden viele Fragen werden. Wir brauchen eure Likes, damit wir wissen, welche Fragen wir stellen sollen. Und stellt sie gerne mit einem Namen. Wenn schon nicht eure eigene ist, dann muss ich nicht immer anonyme Userin sagen und mich da dauernd verhaspeln. Link dazu kommt gleich in den Chat. Und wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und dann live auf YouTube und als Podcast online gestellt. Beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Und soweit war das meine kleine Vorbemerkung. Und wir können loslegen mit Professor Ottmar Edenhofer. Lieber Herr Edenhofer, Sie haben das Wort.
Wunderbar. Können Sie mich hören, sehen und auch die Präsentation? Ist die
Ja,
Sichtbar.
alles
Gut.
sichtbar, wunderbar.
Gut, herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube, das ist eine großartige Gelegenheit, dass wir hier gemeinsam ein paar Punkte klären. Ich habe 15 Minuten und ich werde die ersten 5 Minuten als Vorsitzender des Europäischen Klimarates sprechen. Ich werde nämlich kurz erklären, was das Klimaziel 2040 bedeutet und was das für einen Sinn hat. Ich werde aber dann sozusagen etwas sagen, was ich als Wissenschaftler sage, nicht als Vorsitzender dieses Beirats. Das widerspricht dem Beirat nicht, aber der Beirat hat zu diesen Fragen, die ich klären will, keine Position. Aber natürlich habe ich als Wissenschaftler zu diesen Fragen eine Position. Wie gesagt, sie widersprechen dem Klimarat nicht, sondern es sind eigene Argumente, die damit konsistent sind. Und es sind im Kern eine große Frage, die dort im Vordergrund steht, die lautet nämlich, wie können wir das EU-Klimaziel erreichen? Wie können wir Wege der Flexibilisierung gehen, ohne die Integrität der Ziele in Frage zu stellen? Das ist sozusagen meine Ausgangsfrage. Und in einem ersten Schritt will ich klären, was das überhaupt für einen Sinn hat, dieses 2040-Ziel. Und dann möchte ich auf Kurzfrist- und auf Langfristperspektiven eingehen. Zunächst mal, warum brauchen wir überhaupt dieses Ziel und warum wurden wir als Beirat verpflichtet, Aussagen zu machen, wie dieses Ziel ausschauen soll? Das hat im Wesentlichen den Grund, dass wir einen Minderungspfad bis 2050 zur Treibhausgasneutralität benötigen. Wir haben lediglich im ETS 1 und im ETS 2 einen Zielpfad, der dorthin führt, aber den ETS 2, der ist noch nicht eingeführt. Und vor allem ist es so, dass ETS 1 und ETS 2, die würden 75% der Emissionen umfassen. Und damit bleiben eigentlich im Kern zwei offene Fragen, nämlich wie soll der Landwirtschaftssektor und der LULUCF-Sektor reduzieren? Und vor allem in welchem Umfang sollen Senken berücksichtigt werden? Also natürliche Kohlenstoffsenken, aber vor allem auch die technischen Senken. Und die Kommission wird also jetzt im Juli einen Legislativvorschlag machen. Und in diesem Legislativvorschlag wird es also jetzt um die Kernfrage gehen, wie wir dort Flexibilisierung ermöglichen können, ohne die Integrität der Ziele in Frage zu stellen. Wie haben wir dieses Ziel 2040 abgeleitet? Wir haben gesagt zwischen 90 und 95%. Das waren im Kern zwei Kernkriterium, die uns da geleitet haben. Erstmal ging es uns um die Machbarkeit des Klimapfads. Dazu haben wir 1000 Szenarien ausgewertet, haben die im Hinblick auf technische und ökonomische Machbarkeit gefiltert. Da sind 5 Szenarien übrig geblieben. Und auf der Basis sind wir dann auf dieses minus 90 bis 95% Ziel gekommen. Wir haben das auch kontrastiert mit dem Fair Share, also mit dem gerechten Anteil. Und sind dort zu dem Ergebnis gekommen, die EU hat ihren Fair Share schon längst aufgebraucht. Und das Einzige, was uns jetzt gewissermaßen in diese Richtung bringen könnte, wäre einerseits Aufbau technischer Kohlenstoffsenken und zum Zweiten Investitionen im europäischen Ausland. Aber wie das genau passieren soll, dazu werde ich gleich was sagen. Und das waren sozusagen hier unsere Minderungsziele. 55% bis 2030. Und warum wir hier nicht einfach eine Linie gezogen haben, eine lineare Linie bis 2050, das hat schlicht und einfach mit der Tatsache zu tun, dass wir hier kosteneffiziente Pfade betrachtet haben. Und diese kosteneffizienten Pfade sind nicht einfach nur eine Linie nach unten. So, das ist sozusagen das Korsett, das Mengenkorsett, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben und was letztlich für uns die Empfehlung an die Kommission gewesen ist. So, jetzt verlasse ich meine Position als Vorsitzender des Klimabeirats, sondern ich stelle mir jetzt die Frage, eine berechtigte Frage aus der Sicht der politischen Entscheidungsträger, die lautet nämlich, wie können wir zusätzliche Flexibilität in das System einführen? Vor allem aber gibt es die große Besorgnis, dass in der kurzen Sicht die Preise im ETS 1 und im ETS 2 zu stark ansteigen. Und das finde ich ist zunächst mal eine völlig berechtigte Perspektive. Ich habe Ihnen hier mal diese Preisszenarien, das sind keine Prognosen, sondern das sind Szenarien für den ETS 1 und den ETS 2 abgetragen. Und diese Preisszenarien sind im Kern bestimmt durch die Mengenziele, die wir uns gesetzt haben. Und es ist gar keine Frage, dass diese Mengenziele in hohem Maße ambitioniert sind. Wenn man sich aber diese Preisdirektoren anschaut, im ETS2 und ETS1, dann sind die, wenn man die Klimaschäden mit berücksichtigt, also diese berühmten Social Costs of Carbon, wo versucht wird, zu ermessen, auszuloten, was eine zusätzliche Tonne CO2 an Klimaschäden in Europa verursacht, da ist man irgendwo zwischen 200, 300 Euro, dann sind diese Preisszenarien in keiner Weise jenseits von Gut und Böse, wenngleich ich natürlich voll und ganz anerkenne, dass das für die Fragen der politischen Durchsetzbarkeit erhebliche Herausforderungen birgt. Und jetzt geht es im Kern um die Frage, welche Rolle können dort die internationalen Zertifikate erfüllen? Und dazu muss man sich zunächst mal klar machen, dass nach aktueller EU-Rechtslage die Klimaziele europäisch erbracht werden müssen. Und die internationalen Zertifikate könnten bestenfalls zusätzlich eingesetzt werden. Und dann gibt es einen dritten ganz wesentlichen Punkt, nämlich die Frage nach der Qualität dieser internationalen Zertifikate. Und dort muss man natürlich schon ein bisschen auf den Gesamtrahmen verweisen. Und Kollegen von uns haben hier im vergangenen Jahr eine Metastudie veröffentlicht, wo sie im Kern sämtliche Studien ausgewertet haben zu den internationalen Zertifikaten. Das zeigt, dass weniger als 16% der geprüften Zertifikate zur Emissionsminderung überhaupt beigetragen haben und dass es keine statistisch nachweisbaren Emissionseinsparungen, zum Beispiel durch die Windkraftprojekte und verbesserte Forstwirtschaft geben, schlicht und einfach der Tatsache geschuldet, dass die meisten dieser Projekte nicht zusätzlich waren, sondern eben andere Projekte verdrängt haben. Also hier bleibt ein großes Problem der Glaubwürdigkeit und der Qualität dieser Zertifikate. Das für sich gesehen muss man nicht gegen Zertifikate aus dem Ausland sprechen, aber man muss sozusagen diesen Aspekt einigermaßen berücksichtigen. Und jetzt für diejenigen von Ihnen, die keine Ökonomen sind, die hören wir jetzt einfach nur verbal zu. Und für die anderen will ich sozusagen hier das konzeptionelle Argument machen, wie das mit den internationalen Zertifikaten im Kern funktioniert und ob sie dann tatsächlich das Versprechen halten, das mit ihnen gemacht wird. Und da geht es mir jetzt zunächst mal um Folgendes. Diese internationalen Zertifikate, die habe ich jetzt hier abgetragen, dass man sagt, okay, ein Teil der Minderungsziele, die wir haben, 90%, konnten dort ein Teil davon im Ausland erbracht werden, was hätte das für Wirkungen? Und die Wirkungen sind eigentlich ziemlich klar. Man lässt also solche Zertifikate aus dem Ausland zu. Welchen Preissenkungseffekt die haben, das hängt im Kern von zwei Determinanten ab. Erstens, wie steil die Vermeidungskostenkurve in Europa ist. Das heißt also, wie teuer es ist, eine Tonne zu vermeiden. Und das Zweite ist, wie teuer das im Ausland ist. Und je qualitativ hochwertiger die Zertifikate im Ausland sind, umso höher sind natürlich auch die Kosten. Das ist die rote Linie. Und das heißt mit anderen Worten, einen Preissenkungseffekt haben Zertifikate dann, wenn die im Ausland besonders billig sind und wenn sie innerhalb Europas die Vermeidungskosten besonders hoch sind. Dann hat man einen besonders hohen Einspareffekt. Der Einspareffekt vermindert sich, wenn die Vermeidungskosten in Europa weniger steil sind und wenn die Zertifikate im Ausland relativ teuer sind. Das ist also hier im Kern abgetragen. Aber die wesentliche Aussage, die ich hier machen will, und das ist mir hier sozusagen wichtig, der Preiseffekt der Zertifikate, selbst wenn man die im Ausland zulassen würde, ist in hohem Maße unsicher. Er hängt davon ab, wie hoch die Kosten in Europa sind, hängt aber auch ganz entscheidend davon ab, was die Kosten qualitativ hochwertiger Zertifikate im Ausland sind. Und das Zweite ist, das wäre dann eine Zielerfüllung, die nicht europäisch erbracht wird, wenn die zusätzlich erbracht werden würde, dann hätte das überhaupt keinen Preiseffekt. Einen Preiseffekt haben internationale Zertifikate nur dann, wenn ein Teil unserer Minderungsziele anstatt im Ausland erbracht wird. Also wenn wir statt einem 90%-Ziel eben dann nur ein 87%-Ziel haben. Aber entscheidend ist aus meiner Sicht, dass diese Unsicherheiten enorm hoch sind und dass wir überhaupt nicht wissen, wie die Preiseffekte sind. Es geht ja schließlich um den Anstieg der Preise im europäischen Emissionshandel, ETS1 und ETS2, wovor die Politik zu Recht Angst hat. Und deswegen wäre mein Vorschlag, eben nicht auf internationale Zertifikate zu setzen, sondern auf was anderes zu setzen, nämlich auf einen Preiskorridor. Und das scheint mir sozusagen das Wichtige zu sein. Warum auf dem Preiskorridor? Bei einem Preiskorridor können Sie den so einstellen, dass die Integrität der Zielerreichung nicht gefährdet ist. Das kann man hier ganz schön sehen. Da gibt es also diesen Pfad der Steigerung der Emissionszertifikate. Der steigt über die Zeit, weil die CAP natürlich sinkt und wir am Ende null erreichen wollen. Aber wir führen sozusagen zunächst mal einen maximalen Preis in einen Minimumpreis. Und bei diesem maximalen Preis können wir am Anfang Zertifikate ins System schleusen und später werden dann vermehrt Zertifikate rausgenommen. Am Anfang entstehen dann zusätzliche Mittel. Diese zusätzlichen Mittel könnten dann eingesetzt werden, zum Beispiel für zusätzliche Investitionen in Technologien oder auch für Investitionen im Ausland. Und später müssen die rausgenommen werden. Also man kann im Grunde genommen durch den Preiskorridor den Preisanstieg sehr viel direkter kontrollieren. Man hat im Grunde genommen das, was Politik eigentlich will, nämlich eine Kontrolle über den Preis. Und das zusätzliche Argument kommt hinzu, die langfristige Zielerfüllung wird nicht in Frage gestellt, denn wir müssen eines sehen. Es gibt viele Investoren, die bereits jetzt Investitionen getätigt haben in Erwartung hoher Preise in der Zukunft und deren Investitionen würden tatsächlich dann entwertet werden. Und das sollte ebenso verhindert werden wie eben soziale Verwerfungen, weil die Preise am Anfang zu hoch sind. Ich glaube, dass ein solcher Preiskorridor ein sehr viel besserer Weg ist, um damit umzugehen. Das wäre die kurzfristige Vision. Und dann noch ein paar Minuten für die Langfristversion. In der langen Sicht haben wir im Europäischen Klimarat gesagt, sind aus unserer Sicht CDR-Optionen, also Carbon Dioxide Removal, also Technologien, die am Ende des Tages CO2 aus der Atmosphäre entziehen, bei den ambitionierten Minderungszielen unverzichtbar. Das zeigen die Szenarien. Und langfristig gesehen ist diese CDR-Option auch eine Kostensenkungsoption. Nicht nur eine Flexibilisierungsoption in der kurzen, sondern eine langfristige Kostensenkungsoption. Und Sie sehen also hier Szenarien für den ETS1 mit diesen CDR-Optionen, Bioenergy, also Bioenergie plus CCS, Direct Air Capture plus CCS, da gibt es eine große Spanne an Kosten. Aber im Rahmen vernünftiger Kostenabschätzungen kann man zeigen, und das ist das rechte Bild dort, wo Sie also sehen können, dass die Kosten langfristig durch diese CDR-Optionen dramatisch gesenkt werden können. Und das ist eben wichtig, dass wir jetzt schon darüber nachdenken, wie wir den Emissionshandel nutzen können, um diese CDR-Optionen zu finanzieren. Und im Kern könnte das also so passieren, dass wir einen speziellen Typ von Zertifikaten ausgeben, die nicht nur eine Emissionsberechtigung beinhalten, sondern mit jeder Emissionsberechtigung kommt zugleich die Verpflichtung, in der Zukunft diese Tonne, die heute emittiert worden ist, zu kompensieren. Ist es im Interesse der Emittenten? Ja, das ist im Interesse der Emittenten, wenn sie erwarten können, dass in der Zukunft die Kosten dieser CDR-Option in ausreichendem Maße sinken. Wenn sie das nicht erwarten, werden sie die nicht kaufen. Dann muss eben konventionelle Minderungsmaßnahmen erbracht werden. Das ist aus meiner Sicht eine Möglichkeit, die man jetzt schnell ergreifen kann, um diese CDR-Optionen in dem gegenwärtigen Emissionshandelssystem schon zu finanzieren. Wir sind darauf angewiesen auf öffentliche Gelder, sondern man könnte das sehr schnell jetzt umsetzen und damit Preissenkung, langfristige Preissenkung im Emissionshandel ermöglichen. Das hat ganz viele große Schwierigkeiten. Eine Schwierigkeit ist, ob das glaubwürdig ist, das Versprechen, dass wenn ich heute eine Tonne emittiere, dass ich eine Tonne oder 2 Tonnen in der Zukunft reduziere. Dieses Versprechen ist natürlich nur dann glaubwürdig, wenn das hinterlegt wird durch eine Sicherheitseinlage, die dann zurückbezahlt wird, wenn die CDR-Option erfolgreich durchgeführt worden ist, also wenn CO2 erfolgreich aus der Atmosphäre entzogen worden ist und dann in geologischen Formationen zum Beispiel gelagert wird. Und das braucht eine Institution, die hier als ein Lender of Last Resort auftritt. Deswegen habe ich hier den Vorschlag gemacht, einer europäischen Klimazentralbank zugegeben, eine langfristige Perspektive, aber eine Perspektive, die uns einerseits zum Ziel 2050 führt und es aber zugleich die Möglichkeit gibt, jetzt langfristige Flexibilisierungsoptionen zu ergreifen. Wenn es interessiert, kann sich hier in dem Artikel genauer darüber informieren. Ich schließe. Wir haben ein Zielbild für die EU-Klimaarchitektur und dazu gehört aus meiner Sicht vor allem der ETS2, der jetzt unter Beschuss steht. Und wir dürfen diesen ETS2 nicht nur diskutieren unter Klimaaspekten, sondern wir sollten den ETS2 auch diskutieren unter geopolitischen Aspekten. Denn der ETS2 ist in Tat und Wahrheit ein Bepreisungssystem für die Inverkehrbringung von Öl- und Gasimporten. Und diese Besteuerung oder Bepreisung der Öl- und Gasimporte kann dazu führen, weil Europa groß genug ist, dass eben die Preise, die Terms of Trade Effects auf den internationalen Ressourcenmärkten sich verbessern, dass wir damit sozusagen die Importe, die wir für die nächsten Jahre brauchen, dafür billiger bekommen. Und das wäre sozusagen auch eine Erhöhung unserer mittelfristigen Energiesicherheit. Und der zweite Aspekt unter dem Aspekt von Cost Containment und Wettbewerbsfähigkeit sollte im ETS1 der Preiscaller sein und langfristig eben CDA. Und wir können dann über das hinaus auch die internationale Kooperation vertiefen, indem wir einen Teil dieser Kredite für CDA im Ausland erbringen. Das ist aus meiner Sicht eine Möglichkeit, wie man das Zieldreieck Energiesicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Erfüllung der Klimaziele kurz- und mittelfristig zustande bringen könnten. Ein ziemlich ambitioniertes Programm, zugegebenermaßen, aber eines, das aus meiner Sicht gangbar und vor allem auch so gangbar ist, dass wir die Integrität der Klimaziele, aber auch der anderen wirtschaftspolitischen Ziele damit nicht unterminieren. Herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank auch von mir. Ich gucke jetzt kurz einmal in die Fragen. Es gibt natürlich sehr viele Nachfragen, weil es sehr spannend, aber auch nicht ohne Hürde war. Schon, ich habe das Paper gleich nochmal reingepostet. Ja, ich gucke nochmal durch. Ich würde sagen, wir hören jetzt einmal, genau, ich hatte ja erklärt, als nächstes. Kommt eigentlich Carla Rensmann von Fridays for Future, die hängt aber im Zug fest, hat kein stabiles Internet, deswegen hat sie ein Video geschickt, das ich gleich mal abspiele, als Kommentierung dazu. Und dann zu dem Thema und dann machen wir weiter und ich gucke so lange nochmal, ob es spezifische Rückfragen gibt, die können wir nämlich dann aufnehmen. Und dann würde ich jetzt erstmal Carla laufen lassen, wenn ich sie dann finde. Hier ist
Hallo, an der Stelle dann auch einmal von mir. Ich bin Carla Rensmann, ich bin Klimaaktivistin bei Fridays for Future. Und einmal auch das herzliche Dankeschön an den Impuls von Herrn Edenhofer, den ich das Glück hatte, mich schon vorher einmal kurz anschauen zu dürfen. Um jetzt einmal den Schritt rauszumachen nach diesen ganzen, ja, sehr, sehr komplexen Einordnungen und auch der Frage, wie sieht es in der EU gerade mit dem Klimaschutz aus, einmal der Schritt zurück, wo stehen wir denn eigentlich? Weil ich glaube, in diesen Zeiten ist es ja total leicht, dass wir denken, Scheiße, alles geht den Bach runter. Klimaschutz. Läuft nicht mehr so. Aber die EU, das ist ja eine gute Sache und wissen wahrscheinlich viele von euch auch, macht deutlich mehr als noch vor ein paar Jahren. Auch wenn wir immer mehr Stimmen hören, die Klimaschutz angreifen wollen, sind wir erstmal mit dem, was beschlossen wurde, mit dem Green, mit dem Fit for 55-Programm, mit den Klimazielen, die auf dem Tisch liegen, auf einem besseren Weg als noch vor ein paar Jahren. Ohne den Green Deal, ohne das, was alles dafür passiert ist vorher, also den Protest auf den Straßen, aber natürlich auch die Leute, die das dann im EU-Parlament und an ganz vielen anderen Stellen umgesetzt hätten, wäre Europa immer noch auf einem Pfad, der uns in der Klimakrise von mehr als 4 Grad bringen würde. Und jetzt sind wir bei ein bisschen mehr über 2. Das reicht nicht aus, ist aber schon mal deutlich, deutlich besser als vorher. Das kommt natürlich aus einer Zeit, wo wir gleichzeitig aber besonders gute Bedingungen hatten. Wir hatten eine Zivilgesellschaft, die war auf den Straßen. Wir hatten einen relativ parteiübergreifenden Konsens für mehr Klimaschutz. Und wir hatten natürlich auch eine hohe Repräsentation von Parteien im EU-Parlament, aber auch in der Kommission und im Rat, von Parteien, die sagen, Klimaschutz steht bei ihnen hoch auf der Agenda. Und relativ wenige, die gesagt haben, hey, Klimaschutz finden wir ganz, ganz blöd. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, sind wir auf einem besseren Weg und wir sehen auch, wie die ersten Maßnahmen, die aus EU-Ebene kommen, jetzt anfangen, richtig Wirkung im Klimaschutz zu zeigen. Das ist einerseits der europäische Zertifikatehandel im Bereich Energie und Industrie, der einfach dafür sorgt, dass da jetzt tatsächlich die Emissionen sinken. Und das ist ja für genau solche Instrumente auch total wichtig, dass es ein Vertrauen aus Energiebranche und der Industrie gibt, dass an diesem Instrument festgehalten wird. Und dass die sagen, wir stellen uns darauf ein, dass es ab einem bestimmten Zeitpunkt keine Zertifikate mehr geben wird. Deswegen müssen wir dekarbonisieren, weil sonst haben wir ein Problem. Und wir wissen auch, dass die Preise steigen werden. Deswegen wollen wir auch noch schneller dekarbonisieren, weil diese hohen Preise wollen wir gar nicht zahlen. Das Ganze beim ETS funktioniert natürlich immer gut, auch weil es ein Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen gibt, also finanzielle Förderung für klimafreundliche Technologien, Unterstützung in Transformationsregionen, aber natürlich auch an Stellen Regulierung, wo man sagt, okay, bestimmte Dinge gehen gar nicht. Da sehen wir also ein gutes Beispiel von, wie kann Klimaschutz auf EU-Ebene gut funktionieren und wie kann auch vor allem dieses Zusammenspiel von zivilgesellschaftlichem Druck politischer Regulierung, aber auch dann Vertrauen in politische Maßnahmen dazu führen, dass wir tatsächlich im Bereich Klimaschutz vorankommen. Jetzt allerdings erleben wir ganz, ganz viel eine Gegenbewegung. Und zwar einen Angriff auf den Klimaschutz und auch einen Angriff auf den europäischen Zertifikat. Das ist auf der einen Seite natürlich die ganze Erzählung, die wir erleben von, jetzt kommt der Zertifikatehandel für Gebäude und Verkehr und der wird so teuer, das kann sich niemand mehr leisten. Eigentlich sollten wir den vorher schon mal abschaffen, bevor er eigentlich gekommen ist. Das hat man auch im deutschen Bundestagswahlkampf gesehen, wo die AfD, die CDU konsequent, nicht so ganz öffentlich, aber viel in so sozialen Netzwerken und auch vor Ort attackiert hat und gesagt hat, hey, ihr seid schuld wegen der CDU, wegen ihrer Luftsteuer, nennen die das dann ja, steigt euer Spritpreis um so und so viel. Und dann haben besorgte Bürger angerufen. Das war wirklich ein Punkt, wo man gemerkt hat, krass, da die Stimmungsmache beginnt und die Stimmungsmache kommt auch bei den Entscheidungsträgern. Und jetzt erleben wir auf der anderen Seite diesen politischen Move, dass man sagt, lass uns doch mal ein europäisches Klimaschutzregime öffnen für diese internationalen Zertifikate. Das entspricht ja einer ganz, ganz klassischen Erzählung, die wir aus so, ich würde sagen, nicht Klimaleugnerinnen, aber ja, Leuten, die Klimaschutz verhindern und verlangsamen wollen, auch dieser Teil der Gesellschaft immer wieder. Nämlich auf der einen Seite sagen die Leute dann gerne, warum sollten wir denn was tun, wenn es woanders nicht passiert? Weil wenn wir schon CO2-Handel haben, dann doch bitte international, davor bringt das doch gar nichts. Und außerdem sollten wir nicht da reduzieren, wo die Kosten am höchsten sind. Und das hat natürlich zwei Probleme. Auf der einen Seite muss Europa am Ende klimaneutral werden. Wenn wir international Klimaneutralität erreichen, muss auch Europa klimaneutral werden. Das heißt, es funktioniert gar nicht immer, diese Reduktionslast in andere Länder auszulagern, weil irgendwann müssen wir hier die Emissionen reduzieren und irgendwann müssen wir hier aufhören, fossile Energien zu verbrennen und intensivste Landwirtschaft zu betreiben, die ganz viel Emissionen freisetzt. Auf der anderen Seite haben wir auch ein internationales Glaubwürdigkeitsproblem, was sowieso schon, das erlebt man gerade bei den Klimaverhandlungen immer wieder, die Schwellen- und Entwicklungsländer sagen, hey, liebe Staaten des globalen Nordens, ihr müsst hier mehr machen. Das, was gerade passiert, das reicht nicht. Und wenn ihr immer durch die Hintertür euch irgendwo durchmogelt und gar nicht richtig vorangeht mit Klimaschutz, warum sollten wir denn dann eigentlich machen? Und das ist gerade mit Blick darauf, dass ja Donald Trump aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten ist, ein Riesenproblem, weil jetzt schon sind diese Verhandlungen geschwächt. Es braucht eigentlich Staaten, die genau in diese Lücke steppen und sagen, hey, natürlich machen wir internationalen Klimaschutz. Natürlich gehen wir mit einem guten Beispiel voran. Natürlich kämpfen wir dafür, dass die Staaten des globalen Nordens, die Industrieländer, nach vorne gehen, dass es ein Vertrauen gibt mit den Ländern, die am allermeisten von der Klimakrise betroffen sind und nicht genau dieses Auslagerungsspiel von wer muss eigentlich was machen, weil wir hier wollen eigentlich am liebsten gar nichts machen. Und das dritte Problem ist, und ich glaube, das Offensichtlichste, wir alle kennen die Überschriften aller der Schwindel mit den CO2-Zertifikaten, verscherbelter CO2-Zertifikatsrahmen und sowas. Immer wieder decken ja Studien einfach auf, sei es bei privaten Firmen, die so Kompensation beispielsweise bei Flugreisen anbieten, dass einfach diese Zertifikate Schrott sind. Dass Zertifikate, die 1, 2 € kosten, irgendwo sollte angeblich ein Wald gebaut werden, der wird dann aber auf einer Fläche gebaut, da war schon vorher ein Wald, den hat man abgeholzt, um einen neuen Wald bauen zu können, damit man dann die Zertifikate verkaufen kann. Das betrifft nicht nur private Firmen, das betrifft auch beispielsweise Firmen, die mit der Bundesregierung zusammengearbeitet haben, wo man festgestellt hat, gibt es gar nicht so richtig die Firma und ihre Klimaschutzprojekte schon gar nicht. Wenn wir das jetzt aufnehmen, solche Zertifikate in das Leitinstrument, mit dem man Klimaschutz auf europäischer Ebene umsetzen will, dann ist das ein Riesenproblem. Weil das, ja, macht das ganze Instrument kaputt, macht die ganze Idee auch von, wir wollen hier Klimaschutz machen, wir machen so, wie er in Europa irgendwie am günstigsten ist, sparen es da ein, wie es kosteneffizient ist. Das wird einfach durch dieses ganze Instrument, wenn wir es öffnen, für Zertifikate, für die wir nicht garantieren können, dass sie wirklich, wirklich gut sind, konterkariert. Und es verschiebt ja auch einfach den totalen Markt, weil einfach die Preise entsprechen überhaupt nicht dem, was es in Europa kostet, Emissionen zu reduzieren. Und da dann zu sagen, man nimmt Zertifikate, die 50 Cent, 1 € oder 2 kommen, in den europäischen Zertifikatehandel mit auf. Das ist einfach. Und was aber dahinter steckt, ist ja, wir haben jetzt diese ganzen technischen Fragen irgendwie besprochen. Das ist auch in einer Zeitwelt, wo überall Klimaschutz sowieso angegriffen wird. Und zwar nicht nur, wie wir es lange Zeit kannten, von rechtspopulistischen Kräften, die sagen, Klimaschutz braucht man nicht, weil entweder sagen sie, es macht die Wirtschaft kaputt oder sie sagen, es gibt die Klimakrise gar nicht erst. Sondern wir erleben natürlich auch eine große Verunsicherung und teilweise auch Antiklimaschutzstimmung bei Parteien und Teilen der Gesellschaft, die besonders auf soziale Gerechtigkeit aus sind. Und die sagen, wir lehnen jegliches Preisinstrument sowieso ab, weil das kann nicht sein. Und das ist natürlich erstmal eine begründete Sorge, zu sagen, steigende Preise treffen am Ende meistens die ärmsten Menschen in der Gesellschaft am allermeisten und auch in einem Staatenverbund wie Europa, wo einfach unterschiedliche Zahlungsfähigkeiten da sind, trifft es auch ärmere Länder mehr als reichere Länder wie Deutschland. Aber wenn wir jetzt sehen, dass die Antwort auf diesen Angriff von so einer Unholy Alliance von rechts und von links auf Klimaschutz ist, wir weichen das auf, dann ist das ein Problem. Sondern stattdessen müssen wir dafür sorgen, wie können die Instrumente sicher ausgestaltet sein, also so, dass sie funktionieren, dass wir uns absichern im Bereich Soziales. Also das ist ja das Gute, das ist ja im ETS auch vorgesehen. Man nimmt die Einnahmen und steckt sie dann in soziale Ausgleichsprojekte, wo Wärmepumpen gefördert werden, wo öffentlicher Nahverkehr gefördert wird. Man kann es zu einem Teil direkt zurückgeben an Bürgerinnen und Bürger. All das sind ja Mechanismen, um internationale Gerechtigkeit sicherzustellen. Und wir bauen Instrumente so, dass sie so funktionieren. Weil am Ende ist der ETS ja ein Instrument, das funktioniert nur, wenn es auch ein Vertrauen von Wirtschaft und von Bürgerinnen und Bürgern da reingibt, dass tatsächlich daran festgehalten wird. Wenn man am Ende immer sagt, ach ja, wir müssen den Preis doch senken oder ach, wir weichen es doch noch ein bisschen auf und jetzt darf man auch noch statt 3% dann 10% irgendwie im Ausland reduzieren, dann sinken ja die Anreize für alle Leute, die eigentlich sagen würden, okay, wir reduzieren jetzt Emissionen, weil es wird teuer, sinken dadurch ja, wenn man diese Zielvorstellung aus den Augen verliert. Und deswegen, gerade in Zeiten, wo Klimaschutz von diesen beiden Seiten so angegriffen wird, ist es umso wichtiger, dass klar ist, die Instrumente, die wir nutzen, sind gut ausgestaltet, sie sind aber auch sicher ausgestaltet, dass sie nicht plötzlich irgendwie kippen in dem einen oder in dem anderen Moment. Und ich glaube deswegen ganz klar, diese Öffnung für Zertifikate aus dem Ausland ist eine schlechte Idee. Und da sollten wir was dagegen unternehmen. Gleichzeitig natürlich dafür kämpfen, dass andere Klimaschutzinstrumente, die wir in der EU haben, gestärkt werden, um zu sagen, der ETS ist eine Maßnahme von vielen.
So, vielen Dank, Clara aus der Ferne. Das war quasi die Videobotschaft der Klimabewegung, der Zivilgesellschaftlichen dazu. Da können wir gleich noch dann sehr, sehr gut diskutieren mit unseren drei Reaktionsgästen. Ich würde noch gerne jetzt noch drei, wie besprochen, noch mal drei Rückfragen an Professor Edenhofer stellen, weil wir erstmal durch die Fragen gehen mussten, um genau zu sehen. Also eine Frage ist von er hat jetzt keinen Namen angegeben, nochmal zur Qualität von Zertifikaten, weil Sie haben gesprochen von qualitativ hochwertigen Zertifikaten. Was macht da die Qualität eines Zertifikats aus? Wäre hier eine der Rückfragen.
Naja, die Qualität der Zertifikate ist im Kern ein Zweifaches, dass die Emissionsminderung tatsächlich zusätzlich erbracht worden ist. Und das ist natürlich die große Schwierigkeit. Wir haben ja schon Erfahrungen mit CDM-Zertifikaten, also damals mit den Clean Development-Zertifikaten, wo eben viele Zertifikate eben gerade nicht dazu geführt haben, dass zusätzliche Minderungsmaßnahmen erbracht worden sind, sondern dass die andere Minderungsmaßnahmen einfach verdrängt haben. Das wäre sozusagen die Qualität der Zertifikate. Also wenn ein Zertifikat eingeschleust wird oder zugelassen wird im europäischen Emissionshandel und da steht drauf, es wurde eine Tonne vermindert, dass dann tatsächlich diese Tonne vermindert worden ist. Das wäre sozusagen diese Qualitätsfrage. Da kann man natürlich dran arbeiten, also dass diese Qualität gesichert ist. Das ist aber nicht einfach, weil diese Metastudien zeigen, dass eben nur 16% der geprüften Zertifikate tatsächlich zu zusätzlichen Emissionsminderungen geführt haben.
Okay, ja, danke. Ich glaube, das hat das nochmal klar gemacht. Dann hier noch eine Frage, eine Rückfrage, und da werden wir sicher gleich noch drüber reden, über diese Carbon Removal und die quasi eine andere Art von Zertifikaten. Und hier fragt dann Erwin Meyer, fragt, reduziert die Kombination von Emissionshandeln mit eben diesen Klima-Clean-up, Klimaschuldzertifikaten den Ausstieg aus fossiler Energie? Ich glaube, er denkt dadurch, also ich würde das mal so verstehen, dass es eben dann mehr Zertifikate gibt, wenn man die dazu zählen würde. Wenn ja, kann das vermieden werden? Und fragt dann weiter, können die Einnahmen aus dem Emissionshandel separiert werden und einem extra Markt für Negativemissionen verwendet werden? Also diese Frage ist, was passiert dann mit diesen Zertifikaten, die ja quasi eine
Ja.
Finanzierung der Zukunft sein sollen?
Ja, also zunächst mal, mir geht es jetzt darum, da nochmal klar zu machen, das habe ich ganz bewusst als Langfristperspektive qualifiziert. Also mir ist auch sehr wichtig, da nochmal klar zu machen, mir ist das Bedenken von politischen Entscheidungsträgern, dass die Preise jetzt vor allem beim ETS2, wenn der eingeführt wird, dass die also gekappt werden sollen, dass die nicht explodieren dürfen. Das ist aus meiner Sicht ein vollkommen legitimes Anliegen und das ist die Kurzfristperspektive, auf die man die Antwort geben muss. Alles, was ich jetzt sage, ist eine Langfristperspektive. Und es ist klar, dass wenn man also jetzt diese CDR-Zertifikate einführt, wenn die tatsächlich zusätzlich sind und bei BECCS, also bei Bioenergie und Carbon Capture and Storage, also bei DAX, ist die Zusätzlichkeit besonders gut gesichert, darum könnte man die da einführen. Natürlich besteht da immer die Gefahr, dass ein Teil die Vermeidungsoptionen verdrängt. Das könnte man dadurch vermindern, dass man einen Teil der Zertifikate aus dem Markt nimmt. Aber zunächst mal würde das Gesamtziel, nämlich die Netto-Null, erreicht werden, eben zu geringeren Kosten. Also ich meine, irgendwo muss man dann eben hier einen Kompromiss machen, wie man diese Flexibilisierungsoption einschätzt. Das muss man nicht eins zu eins machen, aber es ist klar, diese Clean-Up-Certificates würden dann zu einer Preissenkung führen, aber die würden eben die Integrität dieses Ziels, des 2040 und 50 Ziels nicht in Frage stellen.
Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Linda Kalcher. Vorgestellt habe ich sie ja schon, CEO des Think Tank Strategic Perspectives, und freue mich jetzt sehr, Frau Kalcher, dass Sie dabei sind, und auf Ihren Kommentar.
Dank und schönen guten Abend alle zusammen. Genau, also wie wir schon gehört haben, die Artikel 6 Zertifikate oder diese internationalen Zertifikate haben Risiken und Chancen. Und um bei dem Zahlenspiel zu bleiben, bringe ich einfach mal drei Risiken und drei Chancen zunächst rein. Die Risiken sind tatsächlich, wir haben es schon ein bisschen von Professor Edenhofer gehört, in erster Linie auch ökonomischer Natur. Also es gibt tatsächlich mehr Skandale als gute Beispiele bisher. Es gab Betrugsfälle, es wurde von dieser sogenannten heißen Luft gesprochen, wo halt einfach Briefkastenfirmen finanziert wurden, und man hat so getan, als hätte man da was reduziert. Und es war nicht immer nachvollziehbar, in welchen Ländern tatsächlich was passiert ist. Und unter dem bisherigen Kyoto-Protokoll damals hat es auch tatsächlich dazu geführt, dass es einen starken Preiseinbruch im Emissionshandel gab, was dann halt tatsächlich für die Vorausschaubarkeit des Preises und für die Wirtschaft nicht hilfreich ist. Der zweite Punkt ist natürlich, wenn die Investitionen in diese Zertifikate in andere Länder gehen, dann fehlen sie der europäischen Wirtschaft. Also desto mehr man die Investitionen in andere Länder bringt, desto mehr fehlen sie, gerade wenn es gerade um Energiepreise geht, wenn es um die größeren Reformen gibt im energieintensiven Sektor, wenn es um die Investitionen geht, um saubere Technologien zu produzieren. Und es scheint irgendwie das Gefühl zu geben, Europa erkauft sich da so ein bisschen so einen Aufschub mit. Weil im Endeffekt auch das Ziel für 2050 muss ja erreicht werden. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, wenn wir hier ein bisschen was einkaufen, dann verschieben wir das mal bei 2, 3 Jahre, dann wird es im Zweifelsfall eher noch mal teurer. Und desto eher man die Investitionen tätigt, desto eher man die Transformation bringt, desto besser ist es in erster Linie für die Wirtschaft, aber dann natürlich auch fürs Klima. Und das bringt mich dann auch schon zu dem dritten Risiko, dass es von vielen natürlich als Abschwächung der Klimaziele gewertet werden kann, wenn es Teil der 90% ist. Das ist natürlich nicht das gute Signal in einem Moment, wo Trump sich schon vom Pariser Abkommen verabschiedet hat, wie es Carla gerade gesagt hat. Das ist natürlich auch risikoreich, wenn man die 1,5 Grad Schwelle schon regelmäßiger erreicht. Und ich denke, die jetzigen Hitzewellen in Europa zeigen auch nochmal, dass die Risiken einfach schneller kommen und auch die Kosten von den Klimaauswirkungen da schneller steigen, als einem das vielleicht so lieb ist. Und natürlich, wenn man jetzt Ländern wie China das Gefühl gibt, die Europäer machen gerade weniger oder wollen sich so ein bisschen durchwurscheln oder durchmogeln, haben die auch eine sehr gute Ausrede zu sagen, na okay, dann machen wir vielleicht auch weniger, wenn die Amerikaner nichts machen, sei denn auf staatlicher Ebene, und die Europäer weniger machen, warum sollten wir als China dann ambitionierte Ziele vorlegen? Jetzt kommen wir zu den drei Chancen und Möglichkeiten. Natürlich auch gerade in Zeiten, wo Trump sich aus dem Pariser Abkommen verabschiedet hat, wo die schon immer niedrig gewesenen amerikanischen Beiträge zur Klimafinanzierung jetzt komplett fehlen, ist natürlich jeder Euro, der in Entwicklungsländern geht, hilfreich. Und gerade in so Momenten muss man halt auch Europa zeigen, wir sind weiterhin da für unsere Partner. Wir können internationale Kooperationen und Partnerschaften weitertreiben und das ist ein großes Anliegen für uns. Also das ist der erste Punkt, dass man das nochmal in den Vordergrund stellen kann, dass die internationale Kooperation auch durch diese Artikel 6-Zertifikate wichtig ist. Die zweite Chance ist natürlich, dass der Text jetzt in der letzten Klimakonferenz so angenommen wird, dass man ihn immer noch sehr weit interpretieren kann. Und da hat natürlich die EU, und das haben wir auch schon ein bisschen gehört, die Möglichkeit, Goldstandards zu setzen und einfach sehr gute und detaillierte Qualitätskriterien zu setzen. Ein paar von denen sind schon tatsächlich im Koalitions, Vertrag angelegt und dass man einfach sagt, okay, wir nehmen das ernst. Wir suchen uns die guten Projekte aus und arbeiten da mit den Ländern, die wir vertrauen, dass wenn wir ihnen Geld geben, das auch tatsächlich dazu führt, dass die Emissionen runtergehen. Und da, genau, vertraut man weiterhin eher der EU, diese Goldstandards zu setzen. Und der dritte Punkt ist natürlich auch, wenn man sich anguckt, wie viele Entwicklungsländer gerade einfach unglaublich große Verschuldung haben, ist es auch da besonders wichtig, dass sie finanzielle Anreize bekommen. Da muss man aufpassen. Artikel 6 Kooperation ist keine Klimafinanzierung. Also ja, de facto gehen da Gelder an die Entwicklungsländer und das ist gut, aber man sollte es bitte nicht so darstellen, als wäre das Teil der 100 Milliarden oder dann in Zukunft 300 Milliarden Verpflichtungen, weil die EU sich natürlich da so eine Art Freifahrschein kauft und nicht tatsächlich die eigentliche Idee der Klimafinanzierung nutzt. Und genau, desto mehr die Europäer auch die Unternehmen in internationale Partnerschaften einbeziehen, desto mehr kann man da tatsächlich auch Chancen für die Entwicklungsländer schaffen. Also von mir kein klares, ich bin dafür, ich bin dagegen, eher eine Mahnung. Man muss sich das genau angucken. Man muss auch, wie Professor Edenhofer gerade schon gesagt hat, sich angucken, wie diese Preisentwicklung ist. Also ich glaube, viele haben einfach noch das Gefühl, ach ja, da kaufen wir uns mal günstig irgendwie für 2, 3 Euro ein bisschen Emissionsreduktion woanders. So ist die Realität leider nicht mehr. Also das ist Augenwischerei, wenn man denkt, dass es so passieren wird. Und natürlich ist es von den Ökonomen noch mal wichtiger, das zu hören. Und ich habe auch viele Finanzminister tatsächlich gehört, die eine Sorge haben, dass es so nicht funktioniert. Also sind nicht nur Klimaaktivisten, die da große Sorgen haben. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man wirklich einen Schritt nach dem anderen geht. Ne? Also man kann sich jetzt dieses Jahr im Klimagesetz ein bisschen zum Zeitraum, zur Qualität und Quantität vielleicht schon mal festlegen, aber dann braucht man eine ordentliche Folgenabschätzung, was das kostet, was sind gute Projekte, mit welchen Ländern ist es möglich. Genau, und bei dem Punkt ende ich dann auch. Vielen Dank.
Wunderbar, vielen Dank. Ja, das war doch sehr, sehr diplomatisch und sehr, sehr nachvollziehbar. Vielen Dank. Und als nächstes kommt dann Dr. Peter Liese. Wie schon gesagt, er ist Koordinator für die EVP-Fraktion oder im Bundestag würde man Obmann sagen, der EVP-Fraktion, wo CDU-Mitglied ist im Ausschuss für Umwelt, Klima und Lebensmittelsicherheit. Lieber Herr Dr. Liese, schön, dass Sie da sind. Wir haben schon zweimal probiert oder so und jetzt sind Sie endlich bei Europe Calling dabei, freuen uns sehr und sind sehr gespannt. Was Sie zu sagen haben.
Ja, hallo zusammen. In der Tat war ich schon mal da. Beim Thema Taxonomie haben wir mal
Stimmt, ganz am
eine Call gehabt.
ja, Sie haben recht, natürlich.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich dabei sein kann und ja, vielleicht ein bisschen eine andere Perspektive geben kann. Bin hier in Brüssel gerade, morgen früh treffen sich die Staats- und Regierungschefs zum Gipfel, kommen alle aus Den Haag nach Brüssel. Und ich hatte heute Nachmittag ein Gespräch mit einer Kollegin aus der Grünen-Fraktion und einer Klimaaktivistin, die also als Klimaaktivistin dann ins Europäische Parlament gekommen ist. Und das Gespräch endete mit ihrem Satz: Wenn Friedrich Merz standhaft bleibt und den deutschen Koalitionsvertrag verteidigt morgen beim Gipfel, dann haben wir was Gutes erreicht. Das möchte ich einfach mal unterstreichen. Wir haben in Deutschland eine Diskussion, die Bundesregierung will die Klimaziele aufweichen und will weniger ambitioniert sein. Also ich glaube wirklich, wenn wir übermorgen überhaupt noch über ein EU-Klimaziel für 2040 reden, dann sollten wir alle schon mal aufatmen. Es ist leider nicht sicher, dass die Europäische Kommission am 2. Juli, also nächsten Mittwoch, einen Vorschlag macht, weil es massiv Bedenken auf Ebene der Staats- und Regierungschefs gibt. Polen hat letzte Woche beim Umweltrat eine Initiative gestartet, dass wir überhaupt kein 2040-Klimaziel bekommen. Die wurde noch geblockt, weil das bei den Umweltministern eben mehrheitlich so gesehen wurde, dass man das natürlich braucht. Aber auf Ebene der Staats- und Regierungschefs sieht das anders aus. Also es gibt sehr ernsthaft Informationen, dass sich nicht nur Donald Tusk, sondern auch Macron dieser Initiative anschließt. Und dann sehe ich die Dominosteine fallen. Dann wird natürlich Meloni aus Italien, werden die Osteuropäer sich dem anschließen und dann gibt es einen enormen Druck und dann sehe ich nicht, dass wir überhaupt mit einem 2040-Ziel irgendwie weiterkommen. Das wollte ich einfach mal so sagen. Ich habe heute viel telefoniert und viel geschrieben. Bin optimistisch, dass die deutsche Bundesregierung in Person von Friedrich Merz einem solchen Anliegen nicht nachkommen wird, sondern dass wir als Deutschland da stehen und sagen, wir brauchen ein 2040-Ziel. Aber es ist nicht sicher. Und deswegen müssen wir das eben auch im Hintergrund haben. Es gibt im Moment keine Mehrheit im Ministerrat für 90% mit oder ohne Flexibilität. So, und von daher sind diejenigen, die sagen, auf gar keinen Fall diese Flexibilität, könnten am Ende mit leeren Händen dastehen. Also es könnte passieren, dass wenn man da nicht flexibel ist bei diesem Thema, dass wir dann wirklich einen großen Schaden für die internationale Klimapolitik haben. Formal kann man natürlich sagen, unser NDC, unser Ziel, das wir international darlegen müssen vor der Klimakonferenz in Belem, ist davon unabhängig, aber praktisch ist das schon miteinander verbunden. Wenn wir kein Ziel für 2040 haben, wird es unheimlich schwer, ein halbwegs ambitioniertes Ziel für 2035 zu bekommen. Und wir sind ja eh schon spät dran. Eigentlich hätten wir im Februar unser Ziel für 2035 international bei der UN hinterlegen müssen. Das haben andere auch getan. Japan, Kanada, Großbritannien, Brasilien. Auch die USA noch unter Joe Biden. Das hat sich natürlich jetzt geändert. Die Amerikaner sind raus. Aber erstens, keiner ist Donald Trump gefolgt. Niemand. Es gibt keinen anderen Staat, der aus Paris ausgeschieden ist. Und der Hauptkandidat dafür war natürlich Javier Milei aus Argentinien, wo jeder damit gerechnet hat, die steigen auch aus. Milei ist nicht ausgestiegen. Vor allem deshalb nicht, weil wir als Europäische Union dieses Mercosur-Abkommen auf den Weg gebracht haben, was ja auch sehr stark kritisiert wird. Aber in dem Mercosur-Abkommen steht, dass die Grundsätze des Pariser Klimaabkommens einzuhalten sind. So, und das war der Grund, warum Milei nicht ausgestiegen ist. Also jeder, der Mercosur kritisch sieht, sollte nicht nur an die wirtschaftlichen Effekte denken, sondern auch an die Effekte auf den globalen Klimaschutz. Wenn Argentinien aussteigt, kann das eine Kettenreaktion verursachen. Und deswegen ist das einer der Gründe, warum ich für dieses Mercosur-Abkommen bin. Der zweite Punkt ist, es ist schon gesagt worden von Frau Kalcher, China wartet auch auf uns. Das ist wahrscheinlich, hat das viele Aspekte, was China jetzt machen wird, aber China hat seine Emissionen den Peak überschritten. Also die Emissionen in China steigen nicht mehr, sie sinken. Das kann die ganze Debatte und auch das, ja, die wissenschaftlichen Fakten zum Klimaschutz weltweit ändern. Ich höre sehr unterschiedliche Meldungen darüber, wie hoch das Reduktionsziel sein wird, das China für 2035 vorlegt. Aber sie werden ein Reduktionsziel vorlegen. Und von daher ist das schon auch eine große Verantwortung für uns, dass wir wenn die USA raus sind, mit China gemeinsam eine gewisse Führungsrolle wahrnehmen und uns da jetzt auch zu einem Ziel bekennen. Und deswegen glaube ich, ein Ziel für 2035 zu haben und damit hängt im 2040 zu sein, ist absolut die absolute, die absolute Messlatte. Und wir haben uns sehr auf diese 90% versteift. Ich bin nicht der Meinung, dass das immer sehr klug war. Aber ein Ziel zu haben und jetzt möglichst schnell bis September, wenn nämlich die Frist bei der UNO abläuft, die schon verlängert worden ist, ist entscheidend. So, jetzt sind die 90% sehr ambitioniert. Und das möchte ich einfach nochmal darlegen. Ganz am Rande kam das in Ihrem Vortrag, Herr Professor Edenhofer, zum Ausdruck. Wir haben nach jetziger Gesetzeslage 2039 keine Zertifikate mehr im Emissionshandel, ETS 1. Das ist für den Stromsektor sicherlich möglich, dass man da klimaneutral ist in 2039. In der Industrie ist das schon fast nicht darstellbar. Also auch ambitionierte Projekte im Bereich Chemie, Zement, Stahl gehen davon aus, dass wir doch irgendwo Restemissionen haben. Und wenn wir jetzt vom Flugverkehr reden, ich war immer dafür, den Flugverkehr mehr zum Klimaschutz heranzuziehen, aber ich kann nicht davon träumen, dass 2039 nur noch Flugzeuge fliegen, die überhaupt keine Emissionen haben, die klimaneutral sind. Das ist nicht realistisch. Und die Kommission hat halt bei der Vorstellung der 90% vor mehr als einem Jahr schon gesagt, wir sind doch schon bei 88 und den Eindruck vermittelt, als sei da eigentlich nicht mehr viel notwendig. Das ist leider nicht so. Also die 90% sind super ambitioniert und deswegen gibt es auch diesen Widerstand. Das ist nicht nur einfach gegen Klimaschutz generell, sondern das ist schon auch begründet dadurch, dass sie wirklich sehr ambitioniert sind. Schon unser 2030-Ziel ist super ambitioniert. Wenn Joe Biden erfolgreich gewesen wäre mit seiner Politik und die Emissionen der USA bis 2030 halbiert hätte, wie er vorhatte, dann hätten wir als EU in 2030 immer noch weniger als die Hälfte der Emissionen gehabt pro Kopf. Also die Amerikaner haben pro Kopf doppelt so viele Emissionen und wenn wir ungefähr gleich viel Prozente reduzieren, ist es immer noch doppelt so viel. Das muss man auch berücksichtigen. Wir sind super ambitioniert. Ich bin auch Carla Rensmaa dankbar und Luisa Neubauer sagt das ja auch immer wieder. Die Fridays for Future haben viel erreicht. Diese Ziele wären nicht da ohne Fridays for Future. Und jeder, der sagt, es hat doch alles nichts gebracht, der muss sich mal angucken, was da wirklich jetzt schon beschlossen ist und was nochmal am Horizont zu beschließen ist. So, also 90% schwierig. Artikel 6 auch schwierig. Kann ich gut nachvollziehen. Es gab Betrug und das Argument, dass irgendwann alle Länder der Welt klimaneutral werden müssen, das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Deswegen steht ja auch in dem Ziel, das die EU bei der UNO für 2050 niedergelegt hat, das Klimaneutralitätsziel steht, dann wollen wir klimaneutral zu Hause sein. Und wenn andere Länder dann 2060 oder 2070 klimaneutral sind, dann ist spätestens klar, dann kann man nicht mehr irgendwo Zertifikate kaufen. Jeder hat das Ziel, klimaneutral zu sein. Deswegen verstehe ich jeden, der sagt, oh Gott, das ist schwierig. Beides ist schwierig, aber manchmal im Leben ergibt Minus mal Minus Plus. Und das ist aus meiner Überzeugung der Fall. Man kann diesen Knoten nur auflösen und überhaupt eine Einigung für die 90% hinbekommen, wenn man die Flexibilität einbezieht. Und es gibt auch seriöse Argumente dafür. Frau Karcher hat einige von denen genannt. Ich will vielleicht noch hinzufügen. Erstens, der Artikel 6 existiert ja. Er ist integraler Teil des Pariser Klimaabkommens. Und wenn wir sagen, wir werden ihn auf gar keinen Fall nutzen, dann ist es ja auch, wir mögen viele Dinge im Pariser Klimaabkommen vielleicht mehr als Artikel 6, aber es gibt ihn trotzdem. Und wenn man einzelne Teile des Pariser Klimaabkommens in Frage stellt und sagt, ja, das ist eigentlich ein super Abkommen, aber den Artikel, den ignorieren wir mal, ist es vielleicht nicht gut für die Glaubwürdigkeit insgesamt. Und zweitens, das Argument mit den Kosten, das Professor Edenhofer genannt hat, kann man sich zunutze machen. Ich habe das an einem konkreten Beispiel mal durchexerziert, das mich dann auch sehr nachdenklich gemacht hat, bevor überhaupt die offizielle Diskussion in Berlin und in Brüssel losging über den Artikel 6. Ein Zementwerk in Süddeutschland. Ein Kollege hat mich gebeten, mit denen zu reden. Sie haben gesagt, wir haben ein Riesenproblem, wir wollen dekarbonisieren, aber bei uns gibt es weit und breit keine Lagerstätten für CO2. Zement kann man nicht anders dekarbonisieren, als dass man CO2 abscheidet und dann lagert oder daraus Produkte macht. Sie sagen, das kriegen wir alles nicht hin. Wir haben auch in Baden-Württemberg zu wenig erneuerbare Energien. Wir wissen nicht, wie wir das machen sollen. Und dann habe ich Sie auf den Vorschlag von Professor Edenhofer aufmerksam gemacht, Direct Air Capture, CO2-technische Senken. Ich habe schon 2021 gefordert, das in das ETS einzubeziehen. Und dann haben die gesagt, ja, ist aber auch schwierig in Baden-Württemberg, wir haben zu wenig erneuerbare Energien. Ohne erneuerbare Energien geht das eben auch nicht. Und dann kam aber der Gedanke auf, so, wir haben ein Werk in Afrika. Da scheint die Sonne 360 Tage im Jahr. Wäre es nicht möglich, dass wir das erst dekarbonisieren? So in der Logik, wir werden irgendwann alles dekarbonisieren, aber wir fangen erstmal da an, wo es kostengünstiger ist. Und ich finde, das sollte man positiv begleiten. Denn afrikanische Länder werden ohne Unterstützung aus anderen Ländern keine Zementwerke dekarbonisieren in den nächsten 20 oder 30 Jahren. Und wenn das für diese Firma ein Business Case ist, wenn dann auch in Afrika klimaneutraler Zement auf dem Markt ist, dann ist das doch insgesamt positiv. Ich bin jetzt gerade verwirrt, weil der Bildschirm sich geändert hat. Rede ich
Nein,
zu lange?
das habe ich gemacht, weil die Zeit jetzt schon etwas fortgeschritten ist und das ist mein kleiner Fingerzeig, das
Alles klar, dann komme ich jetzt auch zum
kommt.
Schluss. Ich möchte zum Abschluss, das habe ich sowieso vorgehabt, ganz kurz zu machen, aber das ist eben auch ein sehr wichtiger Teil der ganzen Diskussion. Ich möchte mich nochmal bedanken bei allen, die geholfen haben, den Emissionshandel und insbesondere den ETS2 mit auf den Weg zu bringen. Lieber Sven, ich habe es dir schon mal gesagt, ich habe dich in der Pressekonferenz, die bei Phoenix Live übertragen wurde, gemeinsam mit Friedrich Merz als Befürworter des ETS2 erwähnt, eine seltene Allianz. Und ich bin auch dankbar, dass das heute hier nochmal herausgestellt wurde. Ordnungsrecht hat auch Kosten. Verbote kosten auch Geld, die sind nicht sofort ersichtlich, die sind aber meistens höher. Und deswegen ist, glaube ich, wirklich entscheidend, dass wir den Emissionshandel als Kern der europäischen Klimapolitik erhalten. Der ist noch mehr unter Beschuss als das 2040-Ziel. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir da gemeinsam dran arbeiten. Und Dankeschön an Professor Edenhofer, an Sven Giegold, Friedrich Merz und alle anderen, die sich da engagieren.
Vielen Dank, Herr Liese. Ja, sorry für die Verwirrung, das habe ich vorher nicht gesagt. Wenn wir über die Zeit drüber sind, dann mache ich manchmal das Spotlight weg, damit wir wissen, dass wir zu Ende kommen. Das mache ich bei Sven Giegold gleich genauso, falls er zu lange redet. Vielen Dank. Ich möchte noch eins nochmal betonen, was Sie gesagt haben. Ich fand das total wichtig und auch total irgendwie auch unglaublich, dass Sie ja gesagt haben, so 2039 schaffen wir Europa im Energiesektor klimaneutral zu machen. Das ist, wenn wir mal, sagen wir mal, 10 Jahre, aber wenn wir mal, da doch 10 Jahre zurückkommen, diese Aussage hätten wahrscheinlich nicht viele Menschen getätigt, auch gerade nicht unbedingt CDU-Mitglieder. Also wie weit wir da gekommen sind, finde ich, ist auch wirklich, das haben Sie ja alle gesagt, wirklich beachtlich so. Und genau, und jetzt reden wir darüber, wie es weitergeht. Und dann gebe ich jetzt das Wort an Sven Giegold und wenn sich dein Bildschirm ändert, weißt du auch, dass du drüber bist.
Ja, ich hoffe, er erinnert sich nicht vorher, weil die Kinder zu viel WLAN-Kapazität mit ihren Aktivitäten hier in Anspruch nehmen. Ja, Peter, ich wollte ganz ähnlich erstmal anfangen. Ich habe diese Nächte da in Luxemburg und im Hintergrund der Triloge nicht vergessen. Das war ein riesiger Erfolg, den Emissionshandel in der Weise auszuweiten, weil wir wissen ja, dass dort, wo wir den Emissionshandel haben, kommen wir wirklich voran mit dem Klimaschutz. Da, wo wir ein solch verbindliches Instrument nicht haben, sondern uns versuchen, mit vielen Einzelmaßnahmen, Förderung, Ordnungsrecht, ein bisschen Preisanreize, vorwärts zu kommen, haben wir bisher keine großen Durchbrüche erzielt. Von daher war die Erweiterung des ETS1 auf den ETS2 und jetzt auf rund 80% aller Emissionen, wenn auch immer noch ärgerliche Ausnahmen, Landwirtschaft und so weiter, insgesamt ein riesiger Erfolg. Und da haben viele mitgewirkt und ich weiß, dass du deiner EVP-Fraktion es nicht leicht mit allem hattest und umgekehrt im Rat weiß ich noch sehr genau, als wir Deutschland vertreten haben, gab es ein Land, das das wirklich wollte mit dem ETS2, das war Dänemark neben Deutschland. Und wir haben es trotzdem geschafft, das durchzusetzen. So, was bei dieser ganzen Debatte leider bisher, Carla hat es gesagt, so ein bisschen skurril wirkt, ist, normalerweise gibt es ja in der Politik so eine Kultur, das, was vor kurzem erst beschlossen wurde, ändert man nicht sofort alles wieder ab, sondern man akzeptiert das erstmal, auch um Investitionssicherheit zu schaffen, damit die Akteure sich darauf einstellen können, um nicht alle völlig verrückt zu machen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass so etwas Ambitioniertes wie der Green Deal wenige Monate nachdem es beschlossen wurde, an allen Fronten unter Beschuss genommen wird und damit genau diese Investitionssicherheit, die man sich ja eigentlich wünscht und gerade von einem Preisinstrument, das über die längere Frist wirkt, Professor Edenhofer hat das ja sehr schön dargestellt, genau das wieder untergräbt. Und genau da sind wir jetzt. Und ich nehme dir gerade, aber auch anderen in dieser Debatte total ab, dass wir alle suchen, wie kommen wir mit dieser Ambivalenz zurecht, dass der Planet heftiger brennt denn je, die Vorhersagen über die Geschwindigkeit harter Folgen des Klimawandels werden immer schlimmer. Und gleichzeitig haben wir in Europa eine Diskussion, um wie viel wir den Green Deal jetzt abschwächen und wo und wie wir uns taktisch so aufstellen, dass diese Schäden möglichst wenig und im Grunde, was Peter Liese hier geschildert hat, war ja sein Blick auf diese Situation. Objektiv ist aber gar nicht angesagt, den Green Deal abzuschwächen. Objektiv müssten wir, um die Folgekosten zu reduzieren, uns überlegen, wie kriegen wir da mehr Druck dahinter? Wie schaffen wir an den Stellen, wo der Green Deal bisher nicht wirkt, zur Wirkung zu kommen? Also insofern sind wir schon in einer Parallelgesellschaft, was die objektive Lage angeht. Politisch wissen wir, dass viele Bürgerinnen und Bürger auch in Deutschland derzeit den Klimaschutz nicht mehr genauso hoch ranken, wie sie das vor einigen Jahren gemacht haben. Aber man täusche sich nicht. Sehr viele Leute wissen immer noch und erwarten von der Politik, hier zu liefern. Und immer noch ist Klimaschutz eines der Top-Themen, was Bürgerinnen und Bürger von der Politik erwarten. Jetzt ist die Frage hier, welche Rolle spielt beim Klimaschutz in Europa die Anstrengung in anderen Teilen der Welt? Das ist ja eine ganz alte Debatte und ist ja hier auch mehrfach angesprochen worden. Und worüber hier aber noch nicht so richtig geredet wurde, ist, wo das eigentlich mal hergekommen ist. Weil Tatsache ist ja, wir wissen seit den 1970er Jahren, und ich weiß, ich war in der Jugendumweltbewegung damals, wir wussten schon, was mit dem Klimawandel kommen wird und wie wichtig das ist. Wir haben das diskutiert, da war ich in der Schulzeit. Und wir haben immer weiter imitiert. Die reichen Staaten auf der Welt haben ihr Wohlstandsmodell nicht geändert, sondern immer schön weitergemacht. Damit haben wir spätestens seit wir das wussten, haben wir eine historische Schuld auf uns geladen, weil wir anderen Ländern auf der Welt im Grunde sagen, ihr dürft durch dieses fossile Zeitalter nicht durch. Ihr müsst euren Weg der Modernisierung, der Entwicklung ohne eine so tiefe Nutzung der fossilen Energien gehen. Und deshalb gab es immer zwei Verpflichtungen im Klimaschutz. Und so wurde das auch auf den großen Klimakonferenzen immer diskutiert. Auf der einen Seite, dass die reichen Staaten ihr Wohlstandsmodell möglichst rasch dekarbonisieren müssen, daraus Technologien entwickelt werden, die der Rest der Welt dann nutzen kann, um auch zu dekarbonisieren. Und gleichzeitig haben wir die Verpflichtung, dem globalen Süden bei der Bewältigung der Klimaschäden, die wir ja angerichtet haben, weil das CO2 in der Atmosphäre ist ja ganz überwiegend aus den reichen Staaten gekommen, selbst wenn wir heute nicht mehr aktuell die größten Emittenten sind. Also die Klimaschäden dafür aufzukommen, aber auch eine Verpflichtung haben, den Staaten zu helfen, auf das fossile Zeitalter zu verzichten und damit auch auf die Nutzung der fossilen Ressourcen, die ja häufig bei ihnen in der Erde liegen, die viele reiche Staaten zu viel größerem Maße längst aus der Erde herausgeholt haben. Und deshalb waren das immer zwei Stränge der internationalen Klimapolitik. Wie räumt jeder sein eigenes Wohlstandsmodell auf? Und wie hilft man den ärmeren Staaten, eben ihren Weg zum Klimaschutz zu finden, im Kopf des Gerechtigkeitsproblems, dass wir die Atmosphäre vollgeblasen haben, wider besseren Wissens mit Treibhausgasen. So, und das ist jetzt, und da kamen wir mal daher, dass ursprünglich gesagt wurde, ja, die Klimafinanzierung international, die muss zusätzlich stattfinden zur Entwicklungshilfe. So, überall sind die Entwicklungsbudgets unter Druck. Inzwischen sind wir da, dass überall relevant die Klimafinanzierung mit angerechnet wird. Inzwischen haben wir die nächste Phase der Debatte erreicht, nämlich dass die moralische Verpflichtung, unser eigenes Wohlstandsmodell schnell aufzuräumen, gegengerechnet wird gegen Hilfen für Dekarbonisierung im Ausland. Mit anderen Worten, das Beispiel, was so eindrücklich war mit dem Zementhersteller. Natürlich haben wir die Verpflichtung, Ländern im globalen Süden zu helfen, schneller umzustellen. Aber das ist eben keine Entlastung von der Verpflichtung, schnell unser eigenes Wohlstandsmodell zu verändern. Und dieses Gegeneinanderrechnen ist von übel. Es sorgt auch für ein Glaubwürdigkeitsproblem des internationalen Klimaregimes. Peter Liese hat gesagt, naja, das ist da vorgesehen mit dem Artikel 6. Und wenn man es dann nicht nutzt, dann zieht man die Glaubwürdigkeit des Regimes in Frage. Nur weil es vorgesehen ist, heißt nicht, dass es genutzt werden muss. Es war Teil eines politischen Kompromisses. Die anspruchsvollen Klimaschützer haben das immer sehr skeptisch gesehen, dieses Gegeneinanderrechnen. Es steht nun drin, aber es gibt da keine Verpflichtung, es zu nutzen. Und es kommt hinzu, und das ist ein Fakt, der noch nicht genannt wurde, wir haben ja nicht nur ein 2030er-Ziel international gemeldet, sondern wir haben auch gesagt, 2050 sind wir treibhausgasneutral. Und das ist international gemeldet. Und im internationalen Klimaregime gibt es nur eine Richtung, anspruchsvoller. Wenn man jetzt das 2040er-Ziel, was wir im Inland erbringen, abschwächt, dann führt das dazu, dass die letzten 10 Jahre der Weg zu Netto Null 2050 umso steiler verläuft. Und wir wussten immer, die letzten Jahre, die werden am härtesten, weil die am schwersten zu dekarbonisierenden Sektoren kommen am Schluss. Und das bedeutet, die Gefahr ist eben groß, dass wer jetzt das 2040er-Ziel nicht mehr im Inland erfüllen will, sondern gegenrechnet gegen Emissionshilfen im Ausland, der sagt eigentlich indirekt, ich stelle auch das 2050er-Ziel in Frage. Das 2045er-Ziel ist ja gerade eben wieder von Katharina Reiche für Deutschland in Frage gestellt worden. Wir wollen ja 5 Jahre vorher fertig sein, mit der Dekarbonisierung. Mit anderen Worten, meine Befürchtung ist, mit dieser Debatte schaffen wir eine enorme zusätzliche Verunsicherung um den Green Deal. Die Schwierigkeiten, die Mehrheiten noch zu finden, sehe ich wohl. Aber das Verrechnen der internationalen Verantwortung gegen die nationale Verpflichtung, das Wohlstandsmodell zu ändern, das ist ein Irrweg, und ein gefährlicher Irrweg.
Vielen Dank, lieber Sven. Dann haben wir jetzt noch 20 Minuten für die Fragen. Wir haben sehr viele Fragen. Wir werden nicht alle schaffen, aber wie gesagt, wir haben ja hier mit den Likes ein bisschen gearbeitet. Also der erste Fragencluster ist eher ein bundespolitischer. Ich würde ihn trotzdem gerne, weil so viele Leute danach gefragt haben, einmal aufmachen, und sowohl Peter Liese als auch Sven Giegold haben dazu was gesagt, würde das versuchen, aber würde darum bitten, da einfach eine kurze Antwort auch zu geben. Und das würde ich auch jetzt in dem Fall nur an Peter Liese und Sven Giegold geben. Da würden wir uns da glaube ich, jetzt nicht zu stark rein vertiefen. Das ist einmal Dieter Kaufmann, die Topfrage. Frau Reicher hat heute die Klimaschutzziele 2045 in Frage gestellt. Wie wird das hier gesehen? Dann Ute fragt was sehr Ähnliches. Scheint so, als würde die Regierung das Klimaziel also nicht wichtig ansehen. Wie kann man die Dringlichkeit begreifbar machen? Und dann jemand ohne Namen in dem Fall fragt hier aber noch was Konkretes. Vielleicht ein Beispiel dafür, was die Oberen gesagt haben. Die neue Regierung bezahlt das Auffüllen der Gasspeicher nun aus dem Klimatransformationsfonds. Das ist Finanzierung für beschleunigte Klimakatastrophe mit Geldern, die für deren Bekämpfung gedacht sind. Wie sehen Sie das? So, und Günther fragt dann auch noch, was die Zivilgesellschaft tun kann. Das würde ich jetzt mal kurz, das würde ich vielleicht in die Schlussrunde nehmen, aber mal diese drei Fragen, die würde ich erstmal an Peter Liese geben. Also das ist ja, das mit dem KTF ist ja bekannt und das mit 2045 hat Sven Giegold gesagt. Wie reagieren Sie darauf, auch nachdem Sie ja gesagt haben, Sie hatten ja das Gespräch mit der grünen Klimaaktivistin und Friedrich Merz. Also da nochmal, wie reagieren Sie auf die Kritik? Hören Sie nicht? Sind noch stumm? Stumm, stumm. Machen wir hier so. Klappt das? Oh nein. Herr Liese, jetzt.
Jetzt
Jetzt können
geht's.
Sie. Jetzt
Sorry.
hören wir
Ja,
Sie. Genau.
kleine technische Problematik, war sehr fokussiert auf den Inhalt. Also zunächst mal die Sache mit dem KTF und dem Gas. Ich kenne die Erklärung der Bundesregierung. Also man kann das herleiten. Herr Klingbeil hat ja auch gesagt, wir brauchen Gas für die Transformation. Das ist auch richtig. Wir werden den Umstieg von Kohle zu einem erneuerbaren Energiesystem nur mit Gas schaffen. Es trägt aus meiner persönlichen Sicht allerdings zur Verwirrung bei. Und ich glaube, wir brauchen sehr viel mehr Transparenz und weniger Verwirrung. Im europäischen Emissionshandel steht, seit wir die Revision gemacht haben, dass die Mittel aus dem Emissionshandel alle zielgerichtet verwendet werden müssen und dass auch die Mitgliedstaaten das transparent machen müssen. Da haben wir in Deutschland auch noch Nachholbedarf. Sven weiß das, hat das auch erlitten, wie der KTF immer wieder missbraucht wurde, auch in der Ampelzeit. Ich glaube, es ist extrem wichtig für die Glaubwürdigkeit des ETS und besonders des ETS2, dass es sehr transparent ist und dass man nicht ständig Sachen hin und her schiebt. Von daher, ich kann es im Detail nicht erklären und daran sieht man schon, dass es vielleicht nicht das Allerbeste war, was man sich da jetzt hat einfallen lassen. Zu 2045. Ich bin sehr überrascht über die Äußerung von Katharina Reiche, kann die auch nicht einordnen, weil erstens standen die 2045 in beiden Wahlprogrammen von CDU und CSU. Zweitens hat die Koalition auf Bitten der Grünen, aber eben immerhin doch, die 2045 auch zumindest indirekt im Grundgesetz verankert. Es gab ja die Diskussion über das Sondervermögen und die Grünen haben mit gewissem Recht darauf bestanden, man kann nicht 500 Milliarden ausgeben, ohne an den Klimaschutz zu denken. Und deswegen wurde gesagt, diese 500 Milliarden dienen auch der Klimaneutralität. Es gibt auch viele Juristen, die sagen, wir können eigentlich gar nicht zurück. Das ist juristisch nach Verfassungsrecht und auch nach europäischem Recht nicht möglich. Ich will nicht die Probleme kleinreden, die mit den nationalen Zielen zusammenhängen, weil wir ja europäisch das Ziel 2050 haben. Aber ja, ich weiß, dass Friedrich Merz in der Fraktionssitzung nach der Einigung zu diesem Sondervermögen das ausdrücklich verteidigt hat, mit dem Argument, es steht in beiden Wahlprogrammen und das ist auch die Leitschnur dieser neuen Bundesregierung. Deswegen kann ich das, was Katharina Reiche gesagt hat, nicht nachvollziehen.
Danke, danke schön. Ich würde Also, wenn Sven Giegold jetzt direkt noch was dazu sagen wird, würde ich vielleicht noch lieber ein paar Fragen aufrufen. Sven, vielleicht ganz kurz dazu,
Na,
weil ich ja
ganz
auch
kurz. Also ich
angesprochen
will nur sagen, Peter ist ja eben auch ein politisches Risiko eingegangen. Dann will ich sagen, er hat recht, dass der Griff in die Kasse des Klima- und Transformationsfonds, das hat es auch in der Ampel gegeben. Das hat mich da schon geärgert und ärgert mich jetzt genauso. Der politische Unterschied ist, dass hier die Grünen, und du hast darauf hingewiesen, der Regierung überhaupt ermöglicht haben, finanziell zu funktionieren. Und dann einen solchen Griff zu machen, ist sozusagen nochmal einen drauf, weil man im Grunde unsere Stimmen da für eine fragwürdige Operation benutzt. Zu dem, was Katharina Reiche gesagt hat, muss ich nur leider hinzufügen, dass sie auf der gleichen Veranstaltung beim BDI auch angekündigt hat, dass sie den erneuerbaren Ausbaupfad abschwächen will, obwohl der verbindlich bei der EU gemeldet ist. Das hat mich auch sehr geärgert, und vor allem auch, weil das auch wirtschaftlich schädlich ist. Ja, also wir sind einfach in einem Abwehrdiskurs und wenn die Zivilgesellschaft nicht aufwacht, wird das immer so weitergehen. Man merkt das ja an dieser Diskussion. Wir alle aus nur Akteure, die an sich guten Willens sind, drehen Pirouetten, um das offensichtlich Notwendige noch besser verteidigen zu können. Und das, wir sind überhaupt nur zum Green Deal gekommen, und Peter hat es auch gesagt, weil die Fridays einen Druck entfaltet haben, auch Unternehmen das unterstützt haben. Wenn dieser Druck nicht bald wiederkommt, dann werden wir nur noch solche blöden Diskussionen unter tendenziell like-minded führen, wie hier in dieser Runde.
Vielen Dank, Sven. Jetzt natürlich würde ich auch Ottmar Edenhofer und Linda Kalcher wieder reinholen mit zwei Fragen, die hier gestellt wurden. Manchmal wiederholen sich die Fragen, also wundert euch nicht, wenn die Frage, die ich vorlese, vielleicht gar nicht so viele Stimmen hat, aber sie wurde in einer anderen Form gefragt und ich fand die jetzt hier einfach besonders gut. Ich würde Frau Kalcher erstmal kurz reinholen, was mit dem, was Boris Konopka gefragt hat. Die Kritik am ETS2 fängt nur, weil eine sichtbare Kompensation per Klimageld fehlt. Darüber haben wir nämlich heute noch gar nicht geredet. Stattdessen gibt es 5% Strompreissenkung für 25 Milliarden. Eine Familie spart 200 Euro, hätte aber 1200 Euro bekommen können beim Klimageld. Unsozialer und intransparenter kann sozialer Ausgleich nicht sein. Und die Frage würde ich an Linda Kalcher gerne geben. Was ist denn die Rolle dann so? Wir sprechen jetzt über die Zertifikate und hohe Kosten und machen Pirouetten, wie Sven gesagt hat. Aber wäre das denn nicht eine Möglichkeit, um da den Druck auch ein Stück rauszunehmen?
Also es ist tatsächlich noch ein bisschen komplizierter, als die Frage so erahnen lässt. Also ich glaube, zum einen gibt es tatsächlich viele Sorgen, ein paar der osteuropäischen Länder, weil natürlich, ne, der Preis wird europaweit gesetzt. Und wenn man sich die Haushalte und die Kaufkraft der Haushalte in Osteuropa anguckt, sind die Preise, die da zusätzlich kommen, natürlich am Ende des Monats nochmal schmerzhafter für die unteren Einkommen. Und das ist gerade in den Ländern nochmal schwieriger, die 2027 Wahlen haben. Also es sind 9 europäische Länder, die da Wahlen haben. Dazu gehören auch Frankreich, dazu gehören Polen, Italien, Spanien. Also auch Länder, die nicht unbedingt die fiskale Stärke haben, um da schon abzufedern oder frühzeitig Investitionen zu tätigen. Und dann ist natürlich die Sorge von vielen Regierungen da, dass man halt so eine gelbe Westenaufstand auf dem Silbertablett in Richtung mancher politischen Parteien liefert, die das schon jetzt sehr, sehr stark instrumentalisieren. Das sind einfach berechtigte Sorgen. Wenn man sich jetzt anguckt, dass die Gelder, die Mitgliedstaaten aus dem Emissionshandel bekommen, teilweise dazu verbraucht werden, um Straßen zu bauen oder andere fossile Unternehmen noch zu kofinanzieren, um Preise niedrig zu halten, dann muss man halt auch einfach da ansetzen und sagen, da gibt es schon unglaublich viele Gelder, die einfach gezielter an die Haushalte gegeben werden können, die gezielter in Programme gesteckt werden, weil natürlich, ne, wenn die Haushalte Wärmepumpen haben, wenn sie Solar haben, wenn sie ihre Häuser isolieren können und da schlaue Anschubfinanzierungen bekommen, dann hilft es langfristig mehr, als irgendwie konstant einfach nur Preise zu deckeln. Ne, ist politisch nötig, aber es kostet halt einfach dauerhaft. Und das ist halt nochmal zurück zu unserer Studie. Also wir haben ausgerechnet, man kann, wenn man die 90% erreicht, halt bis zu 800 Milliarden einsparen an fossilen Importen. Die EU hat vor 2, 3 Jahren noch 400 Milliarden pro Jahr an fossile Importe ausgegeben. Das sind einfach Gelder, die werden aus dem Fenster geschmissen. Und die muss man halt besser nutzen. Und da kann man dann halt gezielt den Haushalten Unterstützung bringen und das machen, bevor der Emissionshandel tatsächlich startet. Und dann ist es natürlich wichtig, und das haben jetzt 15 Länder nochmal in einem Brief unterstützt, dass man so eine gewisse Preiskontrolle hat, wie es im Koalitionsvertrag ja auch steht, dass man den Leuten einfach die Angst nimmt, dass da irgendwie was Großes auf sie zukommt. Und desto mehr man daran jetzt arbeitet, desto sozialverträglicher und wird das ganze System.
Dankeschön. Und jetzt hier die nächste Frage von Raphael Rosenhagen, die ist für Herrn Edenhofer. Raphael schreibt: Ich halte internationale Zertifikate und Preiskorridore für brandgefährlich. Beide würden bedeuten, dass der Preisanstieg verringert wird und damit auch der Druck sich verringert, dass eingespart wird, schreibt er in Großbuchstaben. Es wird zu viel über neue regenerative Energien und zu wenig über Energieeinsparungen geredet. Und ich habe noch eine zweite Frage gestellt, die ich damit ergänzen will, weil das, glaube ich, eine wichtige Frage auch ist, wenn wir uns die Pfade angucken und was ist dann notwendig und welche Preise entstehen. Er fragte in einer anderen Frage auch, ob in diesen Berechnungen von dem, was gebraucht wird, was für Preise es geben muss, dann auch der erhöhte Energiebedarf durch künstliche Intelligenz zum Beispiel, wo Europa ja auch Pläne hat, da unabhängiger zu werden und selber Server zu haben und ja auch Server hier hat. Ob das schon mit einberechnet ist. Also die Frage auch nochmal generell nach dem Pfad.
Ja, zunächst mal herzlichen Dank für die Fragen. Also mir ist Folgendes wichtig. Es geht mir hier nicht um das Drehen von Pirouetten, sondern es geht mir um was anderes. Es geht mir darum zu sagen, wir können bei glaubwürdiger Zieleinhaltung sehr viel mehr Flexibilität, gute Flexibilitätsoptionen ziehen, als wir das bisher tun. Und ich bin sehr dafür, dass wir die Ziele intakt halten, aber dass wir in der Tat auch eine Diskussion haben über diese Flexibilität. Und ich habe einen ganz starken Unterschied gemacht zwischen den internationalen Krediten und dem Preiskorridor. Das ist für mich fundamental verschieden. Ich habe mich abgegrenzt gegen diese internationalen Kredite, und zwar nicht, weil ich prinzipiell da dagegen bin, sondern weil ich sage, die Preiseffekte der internationalen Kredite sind in hohem Maße ungewiss. In hohem Maße ungewiss. Und wenn die ungewiss sind, dann ist doch eines klar: In der jetzigen Situation wollen die Akteure auf den Märkten Gewissheit haben, dass es nicht zu Preissprüngen kommt. Das ist wichtig für die Investoren, aber das ist auch wichtig für die Politik. Und der Preiskorridor, den habe ich ja abgebildet als einen dynamischen Preiskorridor, wo der Maximumpreis, also die Preisobergrenze, also der Minimumpreis, über die Zeit hinweg wächst und dieses Wachsen dieses Preiskorridors genau sichert, dass man insgesamt das Ziel einhält, aber dass man eben heute ein bisschen weniger macht und das nach hinten verschiebt. Das ist natürlich auch mit Risiken verbunden, aber man muss immer bestimmte Risiken eingehen. Und diese Risiken, die wir jetzt haben, ist, dass wir jetzt Flexibilität benötigen, die wir über diesen Weg des Preiskorridors nutzen können. Ich glaube, dass man zum Beispiel auch andere Flexibilitäten hätten, wenn zum Beispiel der Landwirtschaftssektor für die Emissionen bepreist werden würde. Aber das steht ja sozusagen ganz in den Sternen, sodass wir im Kern Flexibilität zwischen den Sektoren nur in ganz begrenztem Umfang haben. Und in dem Rahmen des 90% ist es selbstverständlich möglich, dass wir internationale Finanzierung betreiben, dass wir sozusagen CDA-Optionen im Ausland finanzieren und diesen Weg gehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte Preiskorridore, wenn die gut gemacht sind, überhaupt nicht für gefährlich. Ich glaube, dass das ein guter Weg ist. Und ich glaube auch, dass in der längeren Sicht diese CDA-Optionen ein sinnvoller Weg sind. Zu der Frage, ob in dem Budget der Energieverbrauch mit eingerechnet ist durch KI, da kann ich nur sagen, in den Szenarien gibt es verschiedene Annahmen über den Energieverbrauch. Im Kern haben wir in unserer Studie, die der ESABCC zum 90%-Ziel vorgelegt haben, drei Szenarien gemacht. Ein Szenario, wo der Energieverbrauch sehr hoch ist, also der erneuerbare Verbrauch, wo eben gerade solche Optionen mit berücksichtigt sind, und andere Szenarien, wo der Energieverbrauch geringer ist. Und wie dann eben sozusagen über Mix und Kosten dasteht, das kann man dort alles nachlesen. Im Kern haben wir uns ja bei diesem 90%-Ziel nicht auf ein einziges Szenario verlassen, sondern ein ganzes Spektrum an Szenarien ausgelotet.
Was, zu dem Preiskorridor nochmal, diese Frage kam auch und das habe ich mich auch gefragt. Es ist ein Preiskorridor auch mindestens ein Maximumpreis, auch die Pfade sind ja dann auch wieder politisch festgelegt. Also die große Frage ist dann, wie sicher könnten die denn auch gemacht werden und auf welcher Ebene müsste man sie dann auch fixieren, damit es eine Sicherheit gibt, weil dann jede Bundesregierung, jede neue EU-Kommission und im Europaparlament hat man jetzt bei dem Mandatswechsel ja gesehen, dass da auch viele Dinge wieder aufgeschnürt werden. Also inwieweit könnte man so einen Korridor denn auch dann sichern, um eine Investitionssicherheit herzustellen?
Das ist eine sehr gute Frage und da kann ich nur sagen, also man muss ja wissen, was ist der Vergleichspunkt? Natürlich, ein Preiskorridor ist eine schlechtere Option als eine Verpflichtung, eine langfristige Verpflichtung zu einem Gesamtbudget, aber das ist gar nicht mein Vergleich. Mein Vergleich ist, ich akzeptiere und gestehe der Politik zu, dass sie Preissicherheit erzeugen will. Und da sage ich, da gibt es einfach bessere Möglichkeiten als die 3%-Regelung, die möglicherweise kommt. Da weiß kein Mensch, ob diese 3% ausreichen werden, um die Preise auf dem Niveau zu stabilisieren, die jetzt politisch durchsetzbar sind. Bei der Festlegung dieses Preiskorridors, Maximum-Minimum-Preis, auch da gibt's, das kann man ausrechnen, wie der sein müsste, damit das Gesamtziel erreichbar ist. Aber natürlich gibt es auch dort politische Einflussmöglichkeiten. Das kann man nie ganz ausschließen und dass der Preiskorridor dann auch so festgelegt wird, dass er eben dann das Ziel verfehlt, auch das kann man nicht ausschließen. Ich sage ja nur, man kann das machen, man kann den Entscheidungsträgern darin entgegenkommen und sagen, ich akzeptiere oder wir akzeptieren, dass ihr ein Problem habt damit, dass Preissprünge vermieden werden und dann muss man eben einen dynamischen Preiskorridor, wenn ein für alle Mal eine Preisobergrenze festgelegt wird, die sich dann immer dynamisch verändert, dann ist die Zielverfehlung unvermeidbar. Das ist gar keine Frage.
Dankeschön. Und dann haben wir jetzt noch 3 Minuten Zeit, vielleicht 1 Minute länger. Und habe jetzt die letzte Frage von Günther quasi für die Schlussrunde aufgehoben, die hier auch viele, viele Likes bekommen hat. Und die will ich jetzt mal vorlesen und würde dann einfach mal in umgekehrter Reihenfolge diese Frage mal geben. Und Sie dürfen die Frage auch gerne so interpretieren, ein bisschen, dass es für Ihre Rolle dann natürlich auch passt an alle. Hier und Günther fragt, unsere neue Regierung macht den klimapolitischen Rollback. Welche Möglichkeit für die Zivilgesellschaft oder ich würde hier mal ganz für die Bürgerinnen und Bürger ganz generell gibt es das zu verhindern? Also die Frage nach auch der persönlichen Handhabe, was können Menschen tun, die jetzt sagen, sie möchten gerne das 2040-Klimaziel, sie möchten gerne internationale Klimaziele oder sie möchten sie nicht. Also was empfehlen Sie den Menschen, um Einfluss zu nehmen? Und da fangen wir rückwärts an mit Sven Giegold.
Ich glaube, sag ich mal, die größte Chance, die ich sehe, eigentlich das zu drehen, ist, wenn sich die Zivilgesellschaft zusammentut, insbesondere mit den Wirtschaftsakteuren, die sich längst aufgemacht haben, zum Klimaschutz. Ich sehe die als die stärksten Verbündeten. Die haben hohe Milliardensummen investiert, in der Hoffnung und in der Gewissheit, der Green Deal ist ernst gemeint. Ich sehe noch kein volles Rollback beim Klimaschutz durch die Regierung. Ich sehe Anzeichen dafür und ich sehe intensive Aktivitäten in Brüssel, an etlichen Dingen zu sägen. Davon ist einiges sinnvoll und anderes schießt übers Ziel hinaus. Aber wenn wir das drehen wollen, dann geht das nur, wenn die Zivilgesellschaft sich mit den Betriebsräten, mit den Unternehmen zusammenschließt, die Hoffnung haben, dass damit in Zukunft gute Jobs erzielbar sind und das Ganze auch als Sicherheitsthema zu framen. Das hatte Linda gesagt. Wir importieren so viel an fossilen Energien aus fragwürdigen Lieferländern. Das passt auch nicht in diese Zeit. Und wenn wir uns so verbinden mit diesen Argumenten, dann haben wir eine Chance, diese Debatten zu drehen.
Danke dir. Bitte, Lise.
So, nochmal unmuten. Ja, zunächst mal vielen Dank an Sven, dass er zumindest in einem Nebensatz gesagt hat, da ist einiges sinnvoll. Ich glaube, wir haben in der letzten Periode zur Erreichung der Klimaziele nicht nur das gemacht, was nötig ist, sondern ja teilweise mit Gürtel und Hosenträger und 5 Gürteln auf einmal gearbeitet. Und wenn wir jetzt einige Gürtel lockern, dann heißt das nicht, dass der Klimaschutz am Ende ist. Wichtig ist, dass das Gerüst stehen bleibt. Da kämpfe ich für. Ich bin bereit, Kompromisse zu machen, pragmatisch an die Sache ranzugehen. Im Chat war auch die Frage zum Beispiel nach Green Claims. Es gibt ein Gesetz, das ist noch nicht mal in Kraft gegen unlautere Aussagen in Sachen Umwelt. Verbraucher dürfen nicht getäuscht werden. Man muss nicht die ganze Zeit darüber diskutieren, ob wir noch ein zusätzliches Gesetz brauchen. Aber der Kern muss erhalten bleiben. Das sind die internationalen Verpflichtungen und das ist der Emissionshandel. Der Emissionshandel ist tatsächlich der Schlüssel. Der ist massiv unter Beschuss. Und auch hier, ich rede viel von Friedrich Merz, weil ich ihn seit 37 Jahren kenne und er ist mein Vorgänger im Europäischen Parlament. Es könnte sein, dass er am Ende der Einzige ist, der für den Emissionshandel kämpft auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs. Und sag mal, ihn, auch wenn das Klimaschützern schwerfällt, an der Stelle zu unterstützen und an seine Worte zu erinnern, die er in den letzten Jahren gesagt hat, könnte helfen. Und über die Möglichkeiten sprechen. Das knüpft an das an, was Sven gesagt hat. Es gibt Firmen, die sich auf den Weg gemacht haben. Wir müssen den Menschen zeigen, dass es geht. Also deswegen bin ich sehr froh, dass nach vielen Schwierigkeiten zum Beispiel das Thema Leasing von Elektroautos im Koalitionsvertrag ist, dass die Menschen sehen, es funktioniert. Ich kriege einen Zuschuss, wenn ich ein niedriges Einkommen habe, dass man überhaupt mal sieht, sowas funktioniert. Also über das reden, was geht, über die Innovationen, die kommen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel, um die Akzeptanz wieder zu stärken.
Schön, Linda Kalcher.
Ja, also ich kann mit vielem schon mal vorherigen Herren schon mal übereinstimmen. Ich denke, was auch nochmal wichtig ist, gerade für BürgerInnen, ist auch, dass man nochmal viel auf die Politiker und Abgeordneten zugeht. Ich weiß, es wird Dr. Liese und jetzt nicht nur freuen, aber es hat im Europaparlament immer geholfen, wenn da tatsächlich die Bürger die Abgeordneten nochmal anschreiben, weil natürlich viel medial viel gespielt wird. Den Bürgerinnen interessiert es nicht mehr, dass jetzt hier Klimaschutz vorangetrieben wird. Es geht jetzt nur noch um Sicherheitsthemen. Und das ist einfach, wird es, glaube ich, medial mehr gepusht, als es tatsächlich so ist. Und ich denke auch tatsächlich, Deutschland ist ja das Paradebeispiel, dass Industriepolitik und Klimapolitik zusammengedacht und vorangetrieben werden kann. Ne? Das ist gut für die Wettbewerbsfähigkeit, für Innovationen, für Investitionen. Und was wir halt stark von Unternehmen hören, ist, sie brauchen Planungssicherheit und keinen Zickzackkurs. Ne, und auch, also gerade in Brüssel hat man halt auch verstanden, ne, Zukunft ist Elektromobilität. Entweder macht sich da jetzt auch die deutsche Automobilindustrie auf oder sie verlieren halt gegen China. Und da ist halt, ne, sämtliches Antasten der CO2-Standards für Autos ist halt genau der falsche Weg, weil man dann halt die Arbeitsplätze verliert, weil China schneller ist. Und nicht, weil man gerade noch mal gedacht hat, man könnte das auch noch abräumen. Also das sind so konkrete Beispiele, wo man halt einfach Kurs halten muss, und da auch die Abgeordneten und Politiker noch mal ansprechen muss.
Dankeschön. Und jetzt das Schlusswort von Ottmar Edenhofer.
Ja, also ich wäre dafür, dass wir sozusagen nochmal klar machen, dass wenn wir über Klimapolitik und Verminderung von Emissionen reden, dass wir dort eben die Fragen der geopolitischen Risiken und der Wettbewerbsfähigkeit im Blick haben und das auch miteinander verbinden können. Das wurde schon gesagt, aber ich glaube, das lohnt sich, das nochmal zu betonen, dass die Verminderung oder der ETS2 ein erhebliches geopolitisches Potenzial hat, wenn es um die Frage der Verminderung von Importen von Öl und Gas geht. Und dass das auch für andere Länder bedeutende Terms of Trade-Effekte hat. Das heißt also, die werden billiger. Und wenn sie billiger werden, kann man sagen, ja, ist es dann nicht so, dass dann mehr verbraucht wird? Nein, weil die Exporteure von Öl und Gas eben auf diese Verbrauchsminderung nicht mit Angebotsausweitung reagieren. Und über die Zeit hinweg das dann eben das Mengenkorsett abnehmen kann. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Aspekt. Das Zweite, wir sollten uns auch das nochmal anschauen, was da die EU im Bereich internationaler Kooperation macht. Ich halte das für absolut essentiell. Durch den CBAM, über den wir eben, haben wir heute überhaupt nicht gesprochen, also über die Klimazölle, gibt es erhebliche Bewegung, international Kohlenstoffmärkte einzuführen. Also so unwahrscheinliche Koalitionspartner wie die Türkei denken drüber nach. Ich bin relativ intensiv im Gespräch mit den United Emirates. Das ist eine hochinteressante Entwicklung. Die Verbreitung und Vertiefung der Kohlenstoffmärkte ist aus meiner Sicht sehr viel wichtiger und sehr viel vielversprechender, als wenn wir uns sozusagen hier ausschließlich auf Artikel 6, der zusätzlich seinen Sinn haben mag, darauf verlassen. Und der letzte Aspekt, der mir wichtig ist, das scheint mir, ist in der Zivilgesellschaft nicht in ausreichendem Maße angekommen. Wir reden hier von einem Netto-Null-Ziel und ich weiß, das ist nicht sehr beliebt, aber es ist aus meiner Sicht absolut notwendig, dass wir eben über diese Netto-Negativ-Emissionen reden. Herr Giegold hat vorher was gesagt, dass wir auf der Basis historischer Emissionen eine Verpflichtung gegenüber anderen Ländern haben. Aber das kann nur passieren, diese historische Emissionsfrage zu lösen, indem wir uns zu einem ethischen Prinzip durchringen, nämlich räum den Mist auf, den du angerichtet hast. Clean up your mess. Und die negativen Emissionstechnologien, das ist der einzige Weg, wie wir am Ende des Tages den Mist, den wir angerichtet haben, aufräumen können. Und deswegen glaube ich, ist ein Dreiklang für die künftige Klimapolitik notwendig, durch Emissionsminderung den Anstieg der Temperatur zu verlangsamen, durch das Treibhausneutralitätsziel, durch die Null das zu stoppen und am Ende des Tages, weil wir die Temperatur überschießen werden, für mehrere Dekaden über 1,5 Grad, müssen wir sozusagen die Temperaturkurve zurückbiegen. Das ist ein großer Dienst, den wir vor allem anderen Ländern erweisen, die sehr viel weniger begünstigt waren durch die historische Entwicklung. Und ich glaube, das muss in der europäischen Dimension nur anders betrachtet werden. Und das hat auch eine interessante industriepolitische Dimension. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, sollten wir jetzt uns darauf konzentrieren, die kurz- und die langfristige Perspektive geschickt miteinander zu verbinden.
Super. Ganz herzlichen Dank. Ein fantastisches Schlusswort, eine fantastische Schlussrunde. Ich danke Ihnen allen für dieses tolle Webinar, für die Menschen, die dabei waren. Wir stellen die Aufzeichnung und alle Links natürlich online und bleiben bei dem Thema dran, sorry, dass wir ein bisschen überzogen haben. Europe Calling geht weiter. Montag, den 9.7., schalten wir in die USA zum Thema Methan und Methanregulation der Europäischen Union und was da in den USA gerade so passiert an den Gasquellen, wo Methan frei wird. Und was das für die Menschen auch dort bedeutet. Großes Thema, 9.7. Und am 16.7. haben wir einen Parteikollegen von Peter Liese nochmal im Webinar, Nathanael Leminski, den Europaminister hier aus NRW unter anderem, und sprechen über Desinformation und politische Einflussnahme mit Alexandra Gese. Das ist dann wahrscheinlich unser letztes Webinar vor der Sommerpause. Also 9.7., 16.7. sind wir nochmal live und dann gehen wir auch in den Sommer. Bis dahin allen vielen Dank. Links kommen natürlich rum. Vielen Dank und einen schönen Abend an alle. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.